Diese Folge Kino Plus wird dir präsentiert von FIO und dem FIO Premium Abo für Audio Blockbuster und Dokus. FIO ist nämlich nicht irgendein Wald- und Wiesen-Audioanbieter, sondern die Anlaufstelle für Premium-Content für deine Ohren. Filmreife Drehbücher, aufwendiges Sounddesign, On-Location-Aufnahmen, die Liste könnte ich jetzt so eigentlich noch eine ganze Weile fortführen. Mit dabei ist auch der True-Crime-Blockbuster Lynn ist nicht allein, dessen zweite Staffel es jetzt exklusiv mit dem FIO Premium-Abo zu hören gibt. Zum Schluss gibt's jetzt sogar noch was geschenkt. Lade dir jetzt die FIO-App herunter und gib den Code ROCKETBEANS ein. Dann bekommst du das FIO Premium-Abo ganze 30 Tage für lau. Perfekt, um jetzt direkt mit Lynn ist nicht allein zu starten. Und jetzt viel Spaß mit Kino Plus.
Der Löwe brüllt jetzt für ein Versandhaus, eine Hundemörderin, die zur Mode-Rebellin wird und noch viele weitere Streaming-Filme. Jetzt bei Kino Plus. Hallo und willkommen zurück. Wenn mir jemand sagen kann, aus lebendiger als das Leben, was ist das?
Wie lebendiger als das Leben? Was?
Der Untertitel, lebendiger als das Leben. Das
ist bestimmt ein Film, wo irgendetwas, was sonst nicht lebt, lebt.
Ah, das. Ich schäme mich, ich weiß
nicht,
was
es ist. Ist das Coco?
Lebendiger
als das Leben?
Coco, oder? Ja, das ist Coco. Okay. Ja. Ah, Alvin, du Schlingel.
Coco.
Gut, und damit herzlich willkommen zu Kino Plus. Heute mit Antje und mit Steven. Hallo.
Hallo.
Liebe Freunde.
Hallo.
Freut mich, dass ihr mal wieder hier zu Gast seid.
Ich freue mich, dass ich Antje endlich mal wieder sehe.
Ich freue mich, dass Steven mal wieder da ist.
Ja, und wir haben dafür
auch. Und du auch, übrigens.
Ja, danke.
Aber dich sehen wir ja immer, wenn wir dann hier
das
sind.
Das stimmt.
Genau. Und wir haben auch, glaube ich, die passende Filmauswahl für euch zwei am Start. Aber wir wollen auch noch über ein paar News reden. Also das muss auf jeden Fall gemacht werden. Und ich möchte eigentlich auch noch ein paar billig oder willig Geschichten mir anschauen. Aber natürlich müssen wir auch über das reden, was ihr zuletzt gesehen habt. Mhm. Und da würde ich gerne bei dir anfangen mit einem Film, zu dem du mich gezwungen hast.
Oh. Ja.
Was war das?
Kann ich kurz ganz kurz vorher noch über einen anderen sprechen, den ich gestern gesehen habe?
Natürlich.
Ich habe nämlich Seance gesehen. Das ist der neue Film von Simon Barrett. Und Simon Barrett kennt man als Drehbuchautor von unter anderem Your Next und das The Guest. Und Blair Witch. Und
also ziemlich viele Adam Wingard-Filme.
Richtig. Und Simon Barrett habe ich irgendwie vor 2 Jahren interviewt und fand den wahnsinnig lustig. Dann habe ich angefangen, dem bei Twitter zu folgen. Und ich kann jedem empfehlen, das ist wirklich einer der lustigsten Leute auf Twitter. Und jetzt habe ich seinen neuen Film gesehen. Und er hat einen Film gemacht, der an einem Internat spielt. Das finde ich vom Setting her generell schon mal cool, weil es gibt viel zu wenig Internatsfilme, wie ich finde.
Ja.
Und es gibt ganz viele Kinderfilme aus Deutschland spielen irgendwie im Internat, habe ich so das Gefühl.
Ach, das war ironisch gemeint, jetzt verstehe ich das.
Nein, ich meinte das ernst. Ich meinte das ernst. Ich finde das Setting Internat total super und es gibt so wenig davon, habe ich das Gefühl.
Aber du meintest doch dann im Nachhinein, dass fast alle Kinderfilme
im Internat spielen. Ja, aber genau, es spielen nur deutsche Kinderfilme im Internat.
Okay, jetzt.
Ich hätte auch gerne
mal heute eine ganz lange Ladung.
Gib mir Zeit. Ist völlig okay. Ich habe ja auch mit meiner Filmkritik angefangen bei Simon Barrett und wie cool er bei Twitter ist. Ist ja auch egal.
Also.
Und es geht um ein paar junge Frauen, die an diesem Internat sind und erfahren, dass vor einiger Zeit dort offenbar bei einer Seance, also bei so einem Gläserrückenschmarrn, dass da ein Mädchen umgekommen ist und seither soll es in diesem Internat spuken.
Eieiei.
Das ist die Grundlage. Und ich werde nicht verraten, worauf es hinausläuft, denn was ich an dem Film so schön finde, ist, dass er einsteigt als übernatürlicher Horror und im Laufe des Films einfach das Horrorgenre, das Subgenre wechselt. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, weil am Ende sehr viele verschiedene Subgenre-Einflüsse irgendwie in diesem Film zusammenkommen und das Ganze dann auch noch darüber halt steht, so diese Mädelsverbindung, wie sie durch diesen Fluch und auch durch das, was dann noch passiert, wie sie zusammenwachsen, wie sie auch komplett der Cast ist, wirklich zu 99% weiblich und wie sie sich halt irgendwie gegen das Böse, was auch immer es ist, zur Wehr setzen. Sehr kurz.
Seance heißt der.
Genau, Seance. Dauert, glaube ich, noch nicht mal 90 Minuten.
Ich bin der Horrorfilm-Experte mittlerweile. Ist das was für mich?
Nein, also, ich glaube nicht.
Naja,
also so gruselig ist er tatsächlich.
Also ich sag mal so, ist er was für dich?
Was kommen wir jetzt?
Gemessen an den Horrorfilmen, die du in letzter Zeit gesehen hast und, sag ich mal, auch aufgehängt an den Thematiken, die fast all diese Horrorfilme inne hatten,
ja,
ist der was für dich? Weil es ist was ganz anderes als das, was ich gesehen habe.
Ich habe jetzt immer nur Horrorfilme geguckt mit verrückten Müttern und Kindern.
Ach so, Hereditary und so.
Zum Beispiel hat er Hereditary gesehen, ja.
Okay.
Und davor war es Ich seh.
Ja, gut.
Also Mutter-Kind war halt sehr oft.
Ja,
ja, okay, und verstehe. Deswegen jetzt Hexenhorror also, oder was weiß ich, Horror
in der Naht und
Hexen. So gesehen, ja, stimmt. So gesehen ist der gar nicht so schlimm. Dann.
Also so gesehen ist er was für mich, aber eigentlich nicht.
Richtig, genau. Okay, cool. und der macht richtig Spaß. Der dauert noch nicht mal 90 Minuten. Ist sehr, wie gesagt,
das finde ich mal cool.
Ich auch. Dieses ganze Internatsflair gefällt mir. Der ist echt saftig hinten raus. Also bin gespannt. Ich glaube nicht, dass der in Deutschland
eine 16 kriegt. Jetzt bin ich interessiert. Nein, Quatsch.
Ich
war schon vorher interessiert.
Du hast den von dem auch gehört, offenbar.
Ja.
Und ich fand den super. Hätte ich nicht, war so ein Überraschungsfund.
Und welchen Film hast du Daniel auferzwungen?
Ja. Also, ich habe ihm den Film Der Duft von wildem Thymian aufgezwungen. Aber ich habe von Anfang an mit offenen Karten gespielt.
Okay, aber was waren die offenen Karten?
Die offenen Karten waren, guck dir das an, du wirst es nicht glauben, wenn du es nicht selber siehst.
Aber,
um mal ein bisschen vorwegzugreifen, wenn man bei Letterboxd unter die Reviews guckt,
da sind saugeile Sachen dabei.
Dann findet man da unter anderem, ich habe noch nie Drogen genommen, aber ich glaube, wenn man sie nimmt, fühlt sich das ungefähr so an. Das ist wirklich 80% der Letterboxd Reviews.
Okay,
da sind wir echt schön.
Jetzt now I'm intrigued.
Ja. Worum geht's? Es ist ein neuer Film von, und das ist so gaga, der Regisseur hat vorher zum Beispiel Glaubensfrage gemacht.
Okay.
Das heißt, der kann auch was. Und zum Cast gehören Emily Blunt, der gute Mann aus 50 Shades of Grey.
Jamie Dornan.
Und wie heißt der ältere Herr nochmal?
Christopher Walken.
Also erstmal.
Also aber dann habe ich davon auch schon gehört. Der Duft von was?
Wildem Thymian. Also die Konstellation ist erstmal nicht so verkehrt, würde ich sagen. Und dann kommt der Film. Und er beginnt mit Aufnahmen, wo man denkt, Rosamunde Pilcher, so in die Richtung, würde ich sagen.
Da habe ich auch mal mitgespielt übrigens.
Bei Rosamunde Pilcher?
Haha, was? Wo? Welche?
Das höre ich nicht.
Das sagt er nicht.
Applaus braucht
damit man es nicht googeln kann.
Okay, liebe Freunde, in der Kommentarspalte. Ich bin auf euch. Ich zähle auf euch. Ja?
Ich glaube, ich werde nicht erwähnt, weil es ein kurzer Auftritt ist.
Nein, ich weiß, der ein oder andere von euch hat es gesehen. Schreibt es in die Kommentare. Ich will Recherchearbeit.
Ich wollte das gar nicht
sagen. Ich löse die Internetlawine
aus. Alles fein.
So.
Genau. Er beginnt halt mit Aufnahmen so von der irischen Küste und das sieht alles wirklich schön aus.
Ich dachte, ich wäre in einem Fantasyfilm.
Und dann fängt das an mit einem Dialog, der dauert ungefähr 20 Minuten mit ungefähr 3 Leuten drin. Man kennt überhaupt nichts, man kennt die Familienkonstellation nicht. Die reden einfach drauf los, wie so eine Dampfwalze rollen die Dialoge über einen hinweg. Und man denkt so, ja gut, okay, was auch immer das ist, es gefällt mir nicht. Aber es hat noch nicht diesen Weirdness-Faktor, der dann immer weiterkommt. Denn irgendwie geht es dann um eine Liebesgeschichte, offenbar, wie man im Nachhinein erfährt, zwischen Jamie Dornan und Emily Blunt. Und es geht aber auch um 2 verschiedene Farmen und um darum, wer welche bekommt bei dem Tod, bei dem Ableben einer der Personen. Und so schwammig, wie ich das gerade erkläre,
so bleibt's, oder?
So ist der Film. Also es geht weiter. Du darfst gerne ein. Also
aber du fandst ihn super.
Nein.
Aber warum hast du ihn dann.
Weil das, erklär du mal bitte, Daniel, wie deine Erfahrung war.
Ich weiß, das Ding basiert auf einem Theaterstück.
Ja, genau.
Das der Regisseur auch selbst, glaube ich, geschrieben hat. Der übrigens nur 2 weitere Filme neben dem jetzt gemacht hat. Ne? Der erste Film war Joe gegen den Vulkan mit Tom Hanks, den ich echt toll finde.
Ja.
Dann kam der Glaubensfrage und jetzt kommt der.
Aber er hat ja noch einen Oscar gewonnen fürs Drehbuch für. Kannst gerne mal nachgucken, irgendwas mit Mond, glaube ich. Der hat einen
Mondsüchtig.
Oscar. Mondsüchtig, genau, da war dann Oscar.
Ach, das ist der
Cher-Film
mit Nicolas Cage.
Ja, genau.
Was der von 88
oder was? Ja. Und ich finde, dieses Theater-Feeling, das kommt halt am Anfang bei diesem Dialog in der Küche irgendwie eigentlich ganz gut rüber.
Ja.
Dann fängt's aber halt an, ja, womit Antje schon angefangen hat, mit dieser irischen Postkartenromantik. So, und dieser Film ist so gnadenlos davon überzeugt, dass Wunder für alle da sind. Ja, also das ist wirklich, dass diese Welt voller Wunder ist und man muss nur den richtigen Zeitpunkt abwarten und dann passiert selbst dem trotteligsten Bauern. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn Jamie Dornan ist ein trotteliger Bauer, der fast schon zu trottelig für diese Welt ist.
Der aber, ganz ehrlich, so, also Jamie Dornan spielt so auf, dass ich davor saß und mich gefragt habe, soll, ist das jetzt einfach sehr, sehr schlecht trottelig gespielt oder ist er geistig zurückgeblieben? Also die Figuren spielen alle mit einem Wahnsinn.
Twistes würde ich sagen, letzteres.
Ja, oder?
Ja.
Aber es ist, also man muss mal überlegen, dass durch ein Schauspiel nicht deutlich wird, ist die Figur zurückgeblieben oder bescheuert oder irgendwie sonst was. Das spricht ja schon für sich. Und jede Darstellung, jeder Darsteller ist so in diesem
Film. Aber dafür, dass ihr den Film beide nicht so richtig gut findet, redet ihr ganz schön viel.
Ja, das ist dieses Ding. Das ist dieses, ich weiß nicht, ihr kennt diese Filme auch. Es gibt so ein paar Filme, die sind irgendwie so speziell zwischen den Genres oder zwischen den Stühlen oder zwischen den Stimmungen irgendwie, dass man nicht so genau erfassen kann, was da jetzt eigentlich schief läuft. Aber irgendwie bleiben sie dann doch hängen. Also ich würde da zum Beispiel sowas wie den Serenity mit Matthew McConaughey und wie hieß sie? Anne Hathaway war das, ne? War,
glaub ich, ja. Ja, genau, stimmt, das ist ein gutes Beispiel.
Da fühlt sich alles so krumm und schepp an, ja? Und du denkst die ganze Zeit, warum sind die alle, warum ist das so bescheuert? Und dann kriegst du halt irgendwann, soll ich mal, eine Erklärung vor die Füße gesetzt, wo du denkst, Leute, das ist euer Ernst?
Ja, aber wirklich, du guckst, das ist der Hammer. Vor allen Dingen, auf dem Weg dahin werden so viele Dinge gesagt und thematisiert. Ich hatte irgendwann das Gefühl, die haben das Skript falsch übersetzt. Also da machen teilweise Dialoge keinen Sinn, inhaltlich. Man versteht nicht, worauf spielen die an.
Also so wie du es beschreibst, frage ich mich dann immer, das muss ja irgendjemand produzieren.
Ja. Ja, ja.
Irgendjemand muss dann ja Geld in die Hand genommen haben und gesagt haben, ich verstehe überhaupt nicht, was du damit sagen willst, aber wir machen daraus einen Film.
Ja.
Und dann sagt Emily Blunt, die ich gut finde, und
ich
Christopher
auch.
Walken und Jamie Dornan auch, sagen alle drei, ja, den Film machen wir, aber wir haben keine Ahnung, worum es geht. Das finde ich halt so beeindruckend. Dafür gibt es so viele andere Drehbücher, die nicht gemacht werden.
Ja, aber oder Hudson Hawk ist auch so ein Ding.
Ja.
Ja.
Aber Hudson, ich meine, den hast du ja mit deiner.
Ja, ja, aber ich meine, Hudson Hawk ist ein Film, der ist auch so krumm und schief, aber irgendwo funktioniert der halt, irgendwo fasziniert der halt, irgendwo unterhält der halt.
Ja, aber warum ist
der krumm
und schief, ne?
Wild Mountain Thymian, da denkst du ja auch, boah, ist das langweilig die ganze Zeit. Was erzählen die denn da?
Ja.
Irgendwann steht, das ist eine geile Szene, da steht Frau, ich will sie mal Dings, ich verwechsel sie immer mit Rose Byrne, ich weiß nicht warum.
Emily
Blunt.
Aber sie heißt ja, glaube ich, auch Rosemary in dem Film.
Ja, okay. Emily Blunt steht,
Montana.
Emily Blunt steht vor Jamie Dornan und sagt, ich finde gut, dass du so groß bist. Männer müssen groß sein, so, damit sie das Gute und die Güte und das Schöne an den Frauen richtig einordnen können. Und J.D. Dorman setzt sich in dem Moment hin und sagt, ich kann darauf nicht antworten. ich weiß nicht, was ich darauf
antworte. Oder die beiden mitten im heftigsten Streit fängt sie auf einmal an, ihn zu fragen, willst du ein Sandwich?
Es ist wirklich sehr.
Es ist super.
Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, was ich definitiv nicht machen werde. Mir den Film anschauen. Und ich glaube, das geht hoffentlich auch euch da draußen so. Sie hat mir den nicht verkauft.
Nein, aber das Interessante ist, das ist mal wieder so ein Kandidat, von denen es ja kaum noch welche gibt, so schlecht, dass man es eigentlich schon wieder gesehen haben muss. Das ist mir viel lieber als diese ganzen kalkulierten, schlechten Filme.
Der ist in seiner Aufrichtigkeit, ist der halt krass.
Ja, aber sind es denn wenigstens gute Bilder? Macht Christopher Walken einen Talk, der super
ist? Das Problem ist, also
gar nicht.
John Hamm ist übrigens auch noch dabei.
John Hamm ist auch noch mit dabei, genau. Der spielt den typischen Don Draper halt so, aber diesmal ist halt auch nichts mehr Sympathisches irgendwie übrig geblieben.
Das ist, also ich verstehe es nicht.
Und das Ding ist aber noch, ich glaube, man sollte sich diesen Film vor allem dann auch noch mal im O-Ton anschauen, weil die müssen wohl alle so einen schlechten irischen Akzent reden und sprechen, dass sich halt halb Irland über diesen Film kaputt lacht.
Aber
und jetzt pass auf.
Darüber
und selbst das nationale Leprechaun-Museum getwittert hat, also selbst uns ist das zu viel. Also,
und Jamie Dornan ist halt irgendwie, hat irische Wurzeln.
Genau.
Man halt auch nicht rafft.
Aber da habe ich ein Interview nämlich gelesen. Ich habe irgendeinen Kommentar, Total Film oder Empire.
Kann gut sein.
Aber ist jetzt ein paar Wochen her, zu Jamie Dornan und diesem schlechten Akzent gelesen.
Mhm. Und der ist Nordire, wenn ich
es richtig Genau, und da kam das nämlich genau so raus. Dass er ja Nordire, da irgendwas war. Muss ich nochmal nachgucken. Da habe ich mich schon ein bisschen drüber beeiert.
Ja. Also
okay, super.
Absolut unverständlich.
Und wie lang der Film?
100 Minuten. Also es ist ein bisschen zu lang.
Also wie gesagt, guckt euch bitte...
Ein bisschen zu lang.
Das ist geil. Auch so geil. Da gibt es irgendwann gibt's eine Kamerafahrt aus dem Hof von... Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen.
Emily Blunt.
Aus dem Hof von Emily Blunt raus.
Schreib sie hier auf.
Ja, ich schreib's mal auf. Aus dem Hof von Emily Blunt raus zu Schwanensee. Zu Schwanensee. Dann fährt die Kamera so übers Land. Und dann allen Ernstes. Kennst du, wenn in Disney-Filmen Feen und Elfen oder sonst irgendwas mit ihrem Zauberstab irgendwie so ein Zauberstaub irgendwo runterrieselt?
Genau, das glitzert
so, ne? Ja, und dann der das Geräusch, so dieses, so dieses ganz zierliche Glockenspiel, ja, so, ne? Und das streut er da drunter zu Schwanensee, wenn die Kamera muss. Es ist wirklich, es ist in seinem Kitsch schon grausam
konsequent. Wie bist du denn auf den Film gekommen?
Eigentlich nur deshalb, weil ich die Konstellation gelesen hatte. Emily Blunt, ja. Jamie Dornan, dann der andere und John Hamm und dann halt der Typ von Glaubensfrage. Da denkt man ja nichts Böses. Und was halt noch so wahnsinnig lustig ist, der Titel des Films kommt ja von diesem Song Wild Mountain Thyme, der auch in dem Song in dem Film gesungen wird. Das ist in Wirklichkeit ein schottisches Volkslied. Also, das macht alles von vorne.
Aber ich meine, Respekt auf der anderen Seite, ne, dass du so viel falsch machst in einem Film.
Ja,
es okay, alles also, von
vorne. Aber auch mit einer Überzeugung, Film,
den man gesehen haben muss.
Also es ist einer dieser Kandidaten so schlecht, dass es halt echt wirklich wieder Spaß machen kann und gut ist oder faszinierend ist auf irgendeine Art und Weise.
Wie gesagt, lest euch die Letterboxd-Reviews durch.
Ja,
das ist wirklich, das ist der Hammer.
Macht Spaß, habe ich auch gemacht. So, Steven, wir machen einmal kurz Werbung und dann darfst du noch mal kurz schnell erzählen, was du gesehen hast.
Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
Dazu gesehen.
Ja. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kinofluss.
Geil.
Wir haben gerade.
Wir haben dich nämlich doch angefixt.
Wie heißt der Film im Deutsch? Der Duft von
wildem Thymian.
Der Duft
da denkt man ja auch nichts Böses.
Here, I don't get the bad reviews. This movie is one of the very few movies that make me laugh and chuckle out loud.
Oh.
Cute. Hier, bei IMDb gibt es nur 8. 8 Sterne. Ey, was ist denn los mit denen? Die haben auch 9. A heartwarming romantic comedy that takes place in beautiful Ireland.
Ja.
Das ist ja auch nicht falsch.
Also zumindest in dem Fantasie-Irland von dem.
Ey, hier nur 9er. Nur 9 von 10. Ey, nur 9 von 10, wirklich, bei IMDb.
Siehst du, die wissen das zu schätzen.
Ja.
Die wissen das zu schätzen.
Ich sag mal so, ich habe dem bei Letterboxd 1,5 Sterne und ein Herz gegeben. Und das Herz hat er sich auch verdient.
Sowas möchte ich auch machen.
Aber hier ist einer, der sagt, it was painful to watch. Oder from the trailer, I knew this was going to be utter rubbish. However, not since the start of the pandemic have I ever been as baffled and horrified by this utter tribe. Didn't think it was possible, but this movie surpassed the terrible trailer. Okay, gut.
Ja.
Irish. Okay. Aber ich meine, das musst du auch mal schaffen. Zwischen 9 und 1 ist auch schon mal. Auch eine Ansage.
Wobei ich fast glaube, die 9er sind vielleicht nicht so ganz ernst.
Ich glaube, die 9er wissen halt einfach zu gutieren, dass da wirklich was schiefgelaufen ist.
Okay, in was für einem Aggregatzustand soll ich den gucken? Komplett übermüdet?
Nein. Komplett
hungover oder Herr meiner Sinne?
Ist egal, glaube ich. Ich hab den.
Du musst dich halt durch die ersten 20 Minuten schon ein bisschen durchkämpfen.
Ja.
Deshalb würde ich sagen, nicht ganz.
Aber es gab zwischendurch auch eine Szene mit Christopher Walken. Jetzt reden wir immer über den Film. Aber es, es gab zwischendurch eine Szene mit Christopher Walken und Jamie Dornan. Die fand ich rührend, muss ich echt sagen.
Wo er ihm den Mantel schenkt, oder?
Wo er nochmal abends die Pfeife rauchen möchte. Und er ihm die anzündet.
Ach so, ja.
Aber ey, komm, Steven, erzähl du, was du geguckt hast.
Nö, ich hab E.T. geguckt.
Welche Fassung?
Nicht die mit dem CGI-ET, sondern die alte.
Also die, auch bei der nicht die Pistolen durch die Taschen ersetzt worden sind.
Genau. Und ich hab den Ewigkeit nicht gesehen. Und ich hab genau wieder an denselben Stellen Tränen in den Augen gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Art und Weise, wie das erzählt wird, ne, dass du denkst, der Typ mit dem Schlüsselbund, ne, ist der Bösewicht. Also ich hatte es verdrängt. Und wie du im Laufe des Films eigentlich, also ich fand den Film so schön, weil all das, was man mittlerweile vielleicht mit dem Alter und mit dem Gucken von Filmen immer reininterpretiert in bestimmte Situationen, passiert da ja gar nicht. Und ich fand ihn großartig. Also ich finde, ich bin froh, dass Spielberg gesagt hat, er macht nie ein E.T. 2.
Ja.
Und ich bin froh, dass es diesen Film gibt. Und ich meine, der ist jetzt 30 Jahre alt, ne?
Nee, weil
35, 40 Jahre alt.
Ja, ja.
Das ist Wahnsinn. Nee, das habe ich gesehen. So, Schluss aus.
Ja.
Und du?
Ich habe noch einen Film namens...
Ach hier, und Memoir of a Murderer.
Ja, da den... Ach, wollen wir das machen gerade? Pass auf, komm. Dann machen wir das gerade eben schnell.
Was denn?
Wir haben Memoir of a Murderer geguckt. Ja. Ein koreanischer Thriller über einen... Nein, das ist der falsche. Das ist Memories of Murder. Sorry, es gibt so verwirrende Titel. Wir hatten das Thema auch schon. Es gibt Memories of Murder, es gibt Confession of a Murder, es gibt Memoirs of a Murderer und es gibt Memoir of a Murderer. Und wir basiert auf einem Buch. Da geht es um einen ehemaligen Serienkiller, der halt schon seit mehreren Jahren nicht mehr gemordet hat, weil er unter immer stärker werdender Demenz und Alzheimer leidet und halt sich an kaum was erinnern kann und sich eigentlich die letzten Jahre nur darum gekümmert hat, dass seine Tochter irgendwie halbwegs vernünftig auf die Reihe kommt, beziehungsweise durchs Leben kommt. Und der kracht in seiner echt verstärkten Demenz eines Tages einem Auto oder beziehungsweise einem anderen Mann hinten ins Auto. Der Kofferraum geht auf und er sieht da in diesem Kofferraum einen blutigen Beutel und ist sofort davon überzeugt, dass der Typ, dem er in die Karre gekracht ist, ebenfalls ein Serienkiller sein muss. Und der Typ ist aber allerdings auch Polizist.
Und der Serienkiller oder der andere?
Der, dem er ins Auto gefahren ist.
Okay.
Und jetzt entspinnt so ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem halt dann aber auch, wie bei The Father, der Zuschauer permanent irgendwie im Unklaren darüber gelassen wird, ob das Gesehene eben gerade wirklich richtig war oder eben doch nur eine verschwommene, verworrene, verdrängte oder sonst irgendwas Erinnerung. Und ehrlich?
Toll gespielt.
Super gespielt.
Gibt zwei Enden, glaube ich, ne?
Es gibt einen Director's Cut
und eine normale Version.
Es gibt die Kinofassung und den Director's Cut. Der Director's Cut ist im Ton etwas ernster, spielt auch ein paar Gewaltszenen deutlich länger aus. Zum Beispiel, also es gibt hier und da gibt es einfach Kampfszenen oder Actionszenen, die sind halt in der Kinofassung nicht enthalten. Dafür ist in der Kinofassung zum Beispiel eine Szene enthalten, in der die Tochter des unter Alzheimer leidenden Mannes ihm zum Beispiel die Haare schneidet, ja, um so ein bisschen das Verhältnis zwischen den beiden zu verdeutlichen. Das fehlt dann zum Beispiel im Director's Cut.
Hat also keine Auswirkung auf den Gewaltgrad, welche Fassung man
guckt. Du brauchst die Gewalt auch, finde ich.
Die brauchst du nicht unbedingt. Also die steht nicht so im Mittelpunkt. Ich sag nur, dass halt im Director's Cut ein paar Gewaltszenen enthalten sind, die an der Stelle auch passen, aber die, wie gesagt, auch wenn sie nicht drin wären, nicht unbedingt vermisst werden. Und ich muss aber sagen, ich verstehe die Absicht des Regisseurs mit dem Ende der Kinofassung. Ich mag das Ende inzwischen des Director's Cuts ein bisschen mehr, weil das noch ein bisschen
klarer ist.
Ja, ein bisschen klarer ist und aber auch noch ein bisschen, sag ich mal, weiß ich nicht, die Stimmung untermauert, die er bisher aufgebaut hat. So. Mhm. Das finde ich cool.
Wo kann man den sehen?
Der kommt jetzt gerade auf DVD und Blu-ray, ist der jetzt erschienen. Und wir können ein paar davon verlosen.
Mit beiden Enden.
Wir haben Mediabooks, wir haben Blu-rays und wir haben DVDs. Jeweils dreimal. Könnt ihr gewinnen, wenn ihr hier unten auf die Links klickt. Ich sage.
Es gibt übrigens nur noch zwei.
Ich sage wirklich Links, denn ihr habt's gesehen, da sind verschiedene Endungen. Wenn ihr ein Mediabook haben wollt, müsst ihr auf die Endung mit der Nummer, weiß ich nicht, 1. Wenn ihr eine DVD haben wollt, 2 oder Blu-ray 3. Und keine Ahnung, wie Alvin das genau eingeteilt hat. Aber auf jeden Fall sind es drei verschiedene Links, die ihr anklicken müsst, um jeweils.
Aber der ist wirklich toll. Also den fand ich, da war ich froh, dass Daniel mir eine Empfehlung gegeben hat, im Gegensatz zum wilden Thymian. den habe ich sehr gerne geguckt. Ich fand ihn, wir haben ja auch länger drüber diskutiert schon, ich fand ihn ein bisschen, der ist insofern herausfordernd, weil er auch verwirrend ist und du deine eigene Schlussfolgerung daraus ausziehen musst. Ich fand den Hauptdarsteller unfassbar gut, weil der eben seine Figur jung, alt und älter spielt und das wirklich auf den Punkt und vor allen Dingen jedes Mal, wenn er in diese Alzheimer Demenzsituation verfällt. Und das ist halt auch immer der Spannungsbogen.
Ja, ist ja
richtig. Dann fängt sein Gesicht an zu zucken. Und das ist wirklich beeindruckend. Und ich muss auch sagen, cineastisch, also filmisch, wirklich ganz toll umgesetzt. Also wirklich toll umgesetzt.
Und es ist halt auch so geil. Also er macht halt,
da fängt an zu zucken und das ist dann.
Ist halt auch so wie bei The Father, ne? Also du hast, in dem einen Moment hast du einen Typ, der bereit ist irgendwie, keine Ahnung, jemand anderen umzubringen oder alles zu tun, um irgendwie jemanden zu schützen. Und im nächsten Moment hast du halt, und dann wirklich von der einen auf der anderen Sekunde.
Ja, das ist die Szene?
Genau. Von der einen auf die andere Sekunde ist er halt irgendwie, hallo, ich bin der Sohn, so, wer sind Sie? Und du denkst ja halt plötzlich, oh fuck, ja. Also du hast in dem Moment, es ist so eine richtige Umkehr und das auch noch in der Dualität, dass da eigentlich ein Gesetzeshüter auf der anderen Seite ist, der Jagd auf ihn macht, so, ne? Also das ist halt so, es ist halt geil von der Dualität her, finde ich. Also,
aber The Father erklärt ja oder löst ja am Ende im Grunde alles auf, so wo wir uns befinden im Film. So ist das hier auch.
Ja, da würde ich sagen, gibt es Interpretationsspielraum. Ja.
Aber du hast einen anderen Film geguckt, nicht den nochmal.
Nee, ich habe nicht den nochmal geguckt, aber wo wir jetzt noch bei dem sind, kann ich noch einen anderen koreanischen Film empfehlen, den können wir nämlich ebenfalls verlosen. A Hard Day. Falls ihr den noch nicht kennt.
Okay.
Da geht es um einen, ja, auch einen Polizisten, der hat an einem Abend jede Menge Dreck am Stecken, beziehungsweise hat ohnehin schon richtig Druck auf dem Kessel, denn seine Mutter ist gerade gestorben und er fährt zur Beerdigung. Währenddessen wird sein Büro von der Internen untersucht, weil sie halt irgendwie in Misskredit geraten sind. Und als wäre das alles nicht schon genug, auf dem Weg zur Beerdigung knallt ihm plötzlich jemand vors Auto. Ja, und weil er halt Schiss hat und unter Stress ist und was weiß ich, fällt ihm erstmal nichts Besseres ein, als die Leiche in seinen Kofferraum zu packen und mit zum Beerdigungsinstitut zu nehmen. Und da muss er die Leiche oder versucht er erstmal die Leiche loszuwerden. Und jetzt überlasse ich den Rest erstmal eurer Fantasie. Und das ist aber nur der Auftakt dieser Geschichte. Denn das ist wirklich nur der Anfang. Das entwickelt sich dann auch nochmal zu einem wirklichen Katzen-Maus-Spiel. Der Hauptdarsteller ist der Vater der reichen Familie in Parasite.
Ah, okay.
Ja. Der Film ist schon echt etwas älter. Der ist von 2014, lief mal auf dem Fantasy-Filmfest. Seitdem nie hier in Deutschland erschienen, ist jetzt auch endlich in Deutschland erhältlich.
Aber als Blu-ray und DVD.
Als Blu-ray und DVD. Wir verlosen jeweils 3 Blu-rays und 3 DVDs.
Auch in diesem Fall.
Und wirklich, es war einer meiner Lieblingsfilme in diesem Jahr.
Ah, cool.
Und ich habe den jetzt gerade im Zuge unseres Podcasts und weil der halt jetzt auf DVD und Blu-ray rausgekommen ist, endlich rausgekommen ist, nochmal da mir angeguckt und ich finde den super.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde so das koreanische Kino, das ist, begeistert mich immer wieder in der Machart, in der Umsetzung und auch in der. Also die sind so klar. Weißt du, was ich meine? Also in der Art und Weise, was sie machen und wie sie es auch erzählen, haben so ihren eigenen Style.
Ja, aber nichtsdestotrotz gibt's ja immer noch wieder dann halt Filme, die dir dann halt dann nochmal die Schuhe aus, also den Teppich
unter den Füßen wegziehen. Nee, klar meine ich in der Erzählweise, also nicht in der, dass sie vorhersehbar sind, sondern ich mag das, also Parasite, ne?
Ja.
Ist ja, sag ich mal, der letzten 10 Jahre ist ja auch ein Meilenstein in der Art und Weise, wie ein Film erzählt wurde, was da erzählt wurde, wie er umgesetzt wurde. Und ich fand auch The Host schon damals echt großartig, ne?
Ja.
Und das, also ich komme da immer mehr rein.
Aber kann das sein, dass gerade durch Parasite die deutschen Verleiher und Vertriebe auch ein bisschen mutiger geworden sind?
Und das ist ja das, wofür ich sehr dankbar bin. Also ich bin wirklich so Labels wie Bush Media dankbar, dass die jetzt solche Filme dann endlich mal. Auf den Memoir of a Murderer bin ich auch schon seit 3 Jahren hinterher. Den wollte ich, da war ich, keine Ahnung, wo war ich da?
In Japan.
In Japan, genau, in Japan und habe versucht, den Film da zu kriegen, was halt ein bisschen schwierig ist. Aber gut. Aber den wollte ich unbedingt haben.
Ja, aber das ist ja auch cool. Aber ich meine, das siehst du ja auch, haben wir ja auch schon drüber geredet bei den Oscars. Ich glaube auch, dass die endlich mal verstehen, dass Filme nicht nur aus Amerika kommen müssen, sondern weltweit ein Teil der Kultur sind, ne? Und dass alle geile Geschichten erzählen können. Ich meine, das ist genauso wie, denk nochmal über Slumdog Millionaire damals nach, ne? Der hat ja, also von Shah Rukh Khan jetzt mal weg, ne? Mit den, aber das war ja trotzdem, das war ja indische Patina, westlich orientiert. Das finde ich super. Also es muss da auch so sein.
Ja, ich bin ja mittlerweile auch schon echt bei den rein indischen Dingen.
Ja, ich auch. Aber da muss ich herantasten. Und das ist auch nicht jedermanns Sache.
Nicht jedermanns Sache oder nicht jeder Frau ist, könnten vielleicht auch die folgenden Poster sein. Billig oder billig, bitte.
Oh. Aus dem Pups?
Ja, das war ein Pups.
Ach so, okay.
Das war ein Pups. Der war allerdings vom Band und nicht von einem von uns.
Ja? Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gefragt, ob es ein Pups oder Anfield. Das ist schlimm, dass er mir das immer unterstellt.
Wieso? Du hast uns doch
jetzt. Ich habe nur gefragt, ob es ein Pups ist. Ich wusste doch, dass es, ob das, egal, komm.
Ja.
Will ich oder will ich?
Will ich oder will ich?
Ich will jetzt auch nicht über Kopf und Kragen reden, gerade schon wieder.
Ein Film, auf den ich mich sehr, 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 sehr freue, erzählt zu meinen heiß erwarteten Filmen des Jahres, hat jetzt einen, endlich einen Trailer und dann auch gleichzeitig ein Plakat rausgehauen. Das ist der neue von Edgar Wright. Last Night
in
Soho. Und ich habe so Bock. Ich habe so Bock. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ich werde ihn jetzt zum ersten Mal sehen. Aha. Aber dieses Plakat finde ich schon saugeil. Das würde ich mir auch in die Bude
hängen. Ja, ich finde auch Anya Taylor-Joy finde ich auch super. Ich fand die hier im Damen-Gambit.
Ja.
Fand ich sie wirklich gut.
Aber hier Frau McKenzie mag ich auch.
Ja, aber
also. Was hast du?
Es sieht mir ein bisschen zu künstlich aus. Also, um es mir an die Wand zu hängen. Aber ich kenne den Trailer schon und ich glaube, das spiegelt den Trailer ganz gut wieder.
Ja. Hm. Haben wir auch das andere, dieses mit der.
Gucken wir uns London den Trailer denn an oder
bitte? Ja, komm, wir gucken uns den Trailer an.
Okay.
Er hat ja gesagt. Er will, dass der Film unbedingt im Kino erlebt wird. Ach ja.
Wow.
Das wird Ärger geben. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles. Get all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No better place for sure. Downtown. Ist das nicht Prinz Charles?
Nee.
Prinz Charles?
Nee,
ach, der Matt Smith?
Ist das, ja, ist das der, oder?
Der hat aber Bock auf Farben, ne?
Glaubst du an Geister?
Glaubst du, der wird Meta? Also ich meine, dass er jetzt, wenn ich es richtig verstehe, spielt es in zwei Zeiten. So, also
ja.
Zumindest macht es für mich jetzt den Eindruck, dass es zwei verschiedene Zeiten sind.
Mhm.
Und solange das dieses zeitversetzte Spiel innerhalb dieser beiden Zeiten bleibt, ist für mich das cool so.
Mhm.
Aber wir kennen ja Edgar Wright, der geht ja halt auch schon gerne mal, selbst bei sowas wie Baby Driver, über eben das Normalsehende hinaus, sondern schafft es irgendwie etwas zu zeigen, dass du gleich noch mal in anderen Bezug setzt oder beziehungsweise was du halt irgendwie durch andere, keine Ahnung, modernere oder andere Filme oder sonst irgendwas, ja, auf das du eben deswegen reagierst.
Mhm.
Glaubst du es?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der mich sehr an diesen Hotelfilm mit Chris Hemsworth erinnert, von dem der Trailer jetzt.
Ach so,
ach, der, du meinst Bad Times at the
genau, Royale. Genau, irgendwie so von der Farbgestaltung her und auch von der Trailergestaltung erinnert der mich total daran, aber vielleicht an eine gute Version.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich meinte übrigens, nee, der spielt nicht Prinz Charles, sondern Prinz Philipp, oder?
Prinz Philipp.
Genau.
Aber das ist der, ne?
Ja. Ich finde, er war cool, aber hoffentlich ist es nicht El Royale. Sondern El Royale im Gut.
Ja,
aber
ja, genau.
Ich hoffe, er bleibt halt wirklich ernst. Ne? Also, das wirkt das, jetzt schon ernst. So.
Ja.
Also,
ja.
Und es ist halt schön, ist mal wieder so ein Trailer, der sehr viel zeigt, aber nichts sagt.
Aber was ich total geil finde, ist der Cast, ne? Also die Mackenzie und auch die Anya Taylor-Joy sind ja beides Frauen, die einen ganz besonderen Look auch haben. Ne? Also ich finde auch, also bei Anya Taylor-Joy sind es logischerweise die Augen, die immer rausstechen, auch beim Damen-Gambit, aber eben gerade im Trailer fand ich die Mackenzie auch echt.
Die hatte so ein, also nur mein Eindruck.
Jetzt, manisches, ne? Sowas.
Ja, aber genau, so ein Puppenmanisches, ja, genau. Ein Ausdruck hin und da an manchen Szenen. Vielleicht gewollt, vielleicht nicht unbewusst, aber auf jeden Fall kam da schon
cool. Eine Probe.
Aber was ich am Plakat ja schon interessant finde, ist, fällt mir gerade auf, die beiden Gesichter sind ja nicht exakt zusammen.
Nee.
Das eine ist ja ein Tick weiter oben als das andere und vielleicht ist das ja schon so ein Hinweis, Stichwort Meta, was du eben gefragt hast.
Ja, Mackenzie guckt ängstlich, ne? Erschrocken und Joy lasziv. Aber vielleicht interpretieren wir zu viel rein. Wir müssen den Film einfach gucken.
Ja.
Genau. So. Was wollte ich auch gucken? Ach ja. Den neuen Marvel-Film. The Eternals. Da habe ich den Trailer auch noch nicht gesehen. Das Plakat. Dezent, würde ich mal sagen, ne? Und ich war ja, okay. Ja, ist eine Methode, alle Namen da irgendwie runterzuschreiben.
Aber weißt du, was ich so spannend daran finde? Ich habe einen Trailer gesehen, ich weiß nicht, hast du ihn
gesehen? Ich habe auch gesehen, ja.
Wir haben ja drüber gesprochen bei They Want Me Dead mit Angelina Jolie. Haben uns schon drüber ausgelassen von Taylor Sheridan. Und da haben wir ja beide auch gesagt, Angelina Jolie kann Göttinnen spielen und andere.
Die Mütter von Feldherren.
Ja, genau. Und da, ich meine, da hat sie, sag ich dir jetzt, ne? Also sie hat ja diese goldene Rüstung an und sie scheint ja so die Godmother zu sein, ne? Ich sag nicht mehr. Aber sie, also, das ist eine Rolle, wo ich sie eher drin sehe als bei They Want Me Dead.
Ja. Ich habe ihn auch, also ich habe They Want Me Dead auch schon gesehen. Und das habe ich ihr alles nicht
abgekauft. Nee. Und wir haben beide gesagt, es gibt diese Szene ganz am Anfang, wo sie da rumprollt mit den, und sie wirkt wie ein kompletter Fremdkörper. Ja. Ne? Und auch den Rest, ja, egal. Also es geht ja nicht um They Want Me Dead, es geht um Eternals.
Hat dieser Streifen da, hat der eine Bedeutung, der im Trailer erklärt wird?
Das ist das Raumschiff.
Ja. Ist das ein Raumschiff? Ja. Ne? Es sieht für mich jetzt eher wie eine Formation von Mücken aus, aber.
Nee, ist es. Das ist kein Vogelschwarm, kein Mückenschwarm, es ist das Raumschiff.
Okay. Sehr, okay.
Und ich mag ja Richard Madden. Mag ich.
Wollen wir uns den Trailer angucken, oder?
Ja, ich bin nur ein bisschen, okay, ich sehe es jetzt ein bisschen näher da. Aha. Erinnert an Independence Day, ne? So vom Perspektivischen her.
Ja, wenn es durch die Wolken drückt.
Ja. Na ja, gut, gucken wir uns den Trailer an.
Ach, guck mal, jetzt merke ich es gar nicht. Ich habe mir den ohne Ton angeguckt.
Ich bin eigentlich nur drauf gespannt. Ach komm.
Das sieht extrem aus wie Chloe Zhao, oder?
Ja, das ist. Aber das ist ja genau das, was mich an dem Film tatsächlich reizt. Dass ich sehen möchte, wie es Frau Zhao geschafft hat, dran, ne? ihren
super, wenn das
Stil ist und da durchzubringen.
Speedful. Listen. Guided, we have helped them progress and seen them.
Hey, okay, perfekt.
Casting, oder?
Also für sie, also sie ist da, für sowas ist sie fantastisch.
We have never interfered until
jetzt kommt noch ein Nachklapp.
Ja, wahrscheinlich ein Gag, ne?
Nee, ja, so ein Essen.
Thank you for this.
Oh, you're welcome.
So now that Captain Rogers and Iron Man are both gone, who do you think's gonna lead the Avengers?
I could lead them.
Okay, er spielt nach den Avengers, aber...
Und sie existieren auch in deren...
Trotzdem sehen wir ja die... Also, ich schätze mal schon, dass der Film einen Teil seiner Zeit dafür aufwenden wird, um zu zeigen, wie die in den vergangenen Epochen der Menschheit oder der, weiß ich nicht, der Kree oder keine Ahnung, auf welchem Planeten sie noch waren. Es wäre schade, wenn sie sich nur auf die Menschen beziehen, weil so wie ich es verstanden habe, sind die ja fürs gesamte Universum zuständig. Ja. Ja, wie die sich halt irgendwie so über die Jahrtausende hinweg irgendwie betätigt haben. Ist immer so ein bisschen komisch, ne? Wenn du heißt, wenn es heißt, wir waren da, um zu guiden und anzuleiten.
Never to interfere.
Ja, aber wir haben niemals interferiert. So.
And now we have to.
Aber was hast du denn dann vorher gemacht? Also ich meine, du hast doch vorher trotzdem Einfluss drauf geübt, auf irgendeine Art und Weise. Und
jetzt stell das nicht in Frage, das wird gelöst.
Das wird auch gelöst. Es wird auch gelöst, warum die halt wahrscheinlich eben nicht bei Thanos eingegriffen haben. Oder vielleicht stehen die noch über Thanos. Also Thanos ist ja als auch nicht der oberste Gott, den die da hatten, sondern vielleicht sind die halt einfach auch noch mal ein Tick höher in der Gehaltsklasse als Thanos. Interessiert dich das?
Mich holt der bisher nicht ab.
Nee?
Überhaupt nicht. Also ich mag, dass man Chloe Zhao's Stil wiedererkennt und dass die sich da auch offenbar, es sei denn, man hat jetzt nur die Szenen im Trailer gepackt, aber offenbar hat die sich ein bisschen durchgesetzt mit ihrer Art, Filme zu machen. Aber ansonsten irgendwie nicht so.
Fehlt es an der Action? Fehlt es an Figuren? Also an dem Humor, der da.
Bisher fehlt es mir vor allen Dingen an Figuren, auf die ich mich freue.
Ja, okay.
Also durch den Trailer sind da jetzt keine Figuren, wo ich sage, also höchstens, wie heißt der indische Darsteller nochmal?
Kumail Nanjiani.
Genau, höchstens der, einfach weil ich den gerne sehe. Aber ansonsten, vielleicht, also kann man jetzt auch gerne sagen, vielleicht sagen jetzt einige, ja, kaum hat ein Marvel-Film mal nicht die typische Marvel-Struktur, schon findet man ihn uninteressant. Mag sein, wobei der Trailer ja schon mit dem Gag hinten raus hat er ja schon eine gewisse Marvel, bewährte Marvel-Struktur so.
Ich bin halt überhaupt nicht richtig drin in diesem Eternals-Thema. Ne? Nee.
Gut, aber das war ich bei Guardians of the Galaxy auch nicht.
Nee, genau, aber ich, also ich stimme da Antje komplett zu. Ich finde schön, dass man ihre Handschrift sieht, aber ich sag jetzt nicht, der hat mich so desinteressiert hinterlassen, sondern ich frage mich schon, wie eine Chloe Zhao so etwas erzählt und vor allen Dingen,
was sie erzählt
und in welchen Kontext das schon wieder in dieses Monster des Marvel-Universums passt, weil ich muss ja sagen, ich finde es immer wieder beeindruckend, wie sie doch die Kurve kriegen, dass es reinpasst und eine Geschichte erzählt, die nicht völlig rausfällt.
Aber ey.
Was? Was
denn? Ich sage mal so, selbst wenn es nicht hundertprozentig reinpasst, ist es bei mir so, dass ich da jetzt auch nicht allzu viel Wert drauf lege. Also ich muss
aber das ist ja eine Eins mit Sternchen manchmal.
Ja, klar.
Das ist schon gut, ne? Also, dass du dir Ant-Man anguckst und eigentlich weißt, dass in The Wasp und ich find's cool. Es ist kein Muss. Ne? Und das ist ja auch kreative Freiheit. Aber trotzdem, die Frage ist ja, und die hast du ja gerade gestellt, wo stehen die Eternals? Ne? Stehen die über Thanos? Warum haben sie nicht eingegriffen? Der Gag mit den Avengers lässt da auf eine Menge schließen, aber wo passen die in die Epochen rein? Und vor allen Dingen, wie erklärst du es?
Genau.
Und ich glaube, das ist ja der Anspruch auch von einem Feige, ne?
Ich glaube, das Feige. Und das ist auch das Ziel oder die Mission von diesem Film.
Genau.
Zu zeigen, warum das so war, wie es bisher war.
Genau, und das ist ja spannend, ne? Und das musst du ja auch erstmal schaffen in dem Kontext. Das ist ja eine Frage, die man sich zurechtstellen kann, wenn du dir überlegst, was in 23 anderen Marvel-Filmen vorher passiert ist.
Ja, aber die Frage ist ja, also ich habe da jetzt nicht so die bombastische Action-Szene oder so auch nur im Ansatz gesehen. Also was mir jetzt an diesem Trailer tatsächlich zusagt, was mich halt echt mehr anspricht, ist halt einfach dieses Downplay, also dass das alles so runtergespielt ist. Dass du da jetzt wirklich nichts von eben mal so einer also keine Andeutung von irgendeiner großen Action-Szene hast oder halt einen gewissen Humor-Level oder halt weiß ich nicht, den dargestellten Kräften oder so. Ich fand die Kostüme jetzt ein bisschen.
Na, okay, obwohl sie sehr verbal machen, ne? Also der Spannungsbogen ist ja, wir haben euch beobachtet, we have guided you, we've never interfered, but now. Und dann siehst du, wie sie alle anfangen zu schweben und sowas.
Vermutlich werden sie auch irgendwann nochmal die Dinge durch die Gegend schmeißen. So, ja. Aber momentan, sag ich mal, reizt mich oder spricht mich genau das an, was, glaube ich, ziemlich viele Leute halt eben dann nicht anspricht oder abschreckt. Das ist eben halt dieses Runtergespielte, dieses eben weg von dem, was wir so halt bisher gesehen haben. Aber ob das natürlich einen guten Film ergibt oder ob das einen Film ergibt,
der irgendwie unterhaltsam ist und was ich. Das steht auf einem anderen Blatt, das weiß ich nicht. Das habe ich keine Ahnung. Das
wissen wir alle
nicht.
Aber wer weiß, vielleicht besteht der Trailer auch nur aus Prolog-Szenen oder so. Kann auch sein.
Gut möglich. Aber ich fand,
vielleicht haben sie auch daraus gelernt. Ne? Ich meine, wie häufig haben wir schon beklagt, dass wir in dem Trailer den kompletten Film sehen und der Rest ist dann so. Ja gut,
das ist ein Teaser. Ich denke mal, da werden noch Trailer kommen. Ne?
Ja, aber.
Ja. Gut. Gehen wir erstmal in die Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar Streaming-Tipps. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, mit Steven und mit mir. Und ja, das sind die Streaming-Heimkino-Linear-TV-Tipps für diese Woche.
Oh, sehr schön gesagt.
Ich will Ihnen einen Rat geben. Sie dürfen keine Gefühle für andere hegen. Jeder andere ist ein Klotz am Bein. Dabei. Auf jeden Fall.
War das wieder hier von Thomas? Nee, war das doch Thomas?
Ja.
Thomas. Top. Gute Arbeit. So, womit fangen wir denn mal an? Ach ja, ich wollte mit dem linearen Fernsehen anfangen, denn heute ist der 27., ne? Ja, 27. Am 29.05. kommt auf Dreisat, und das bedeutet ohne Werbung, Wild Tales. Jeder dreht mal durch, glaube ich, heißt der auf Deutsch. Oder beziehungsweise hat das ist der deutsche Untertitel. Ich weiß nicht, ob der auch in der Dreisat-Mediathek landet. Ich könnte es mir aber vorstellen, dass der für ein paar Tage landet, weil in letzter Zeit haben sich die Öffentlich-Rechtlichen immer dadurch ausgezeichnet, dass die Filme, die sie dann noch mal im Fernsehen gezeigt haben, dass die noch mal in der Mediathek vorhanden waren. Und wer den noch nicht kennt, wir haben den schon vor sehr langer Zeit mal empfohlen. Jetzt ist die Gelegenheit, sich diesen Film noch mal anzuschauen. Er ist wirklich böse witzig, er ist böse menschlich und er ist fies. Und er ist böse witzig. Also es geht hier um eigentlich, ja, was sind es? 8 Kurzgeschichten, glaube ich. Also mehrere Kurzgeschichten aus Argentinien.
Ja, Argentinien.
Argentinien, die so ein bisschen den menschlichen Umgang mit der Wut und dem Frust und allen anderen möglichen menschlichen Emotionen zeigt. Es geht unter anderem um ein Flugzeug, in dem alle Passagiere feststellen müssen, dass sie alle einen Mann kennen. Also jeder, der da sitzt. Es geht um einen Mann, dessen Auto ständig abgeschleppt wird und der halt einen wirklichen Kampf mit den Behörden führt, bis er merkt oder bis er halt sagt, nee, jetzt reicht's mir. Es geht um einen, ja, um einen Autofahrer, der sich an einem anderen Autofahrer so derart stört, dass es zu einem Blechkleinkrieg auf der Landstraße kommt und so weiter und so fort. Also die alltäglichen Dinge des Lebens hier auf die Spitze getrieben. Du hast ihn gesehen?
Mhm.
Hast du ihn gesehen?
Ja.
Ja? Und wie, was hast du?
Super.
Ja.
Toll. Also auch da wieder sehr schön umgesetzt. Und du hast es eben genannt, gesagt, bös, fies, aber sehr, sehr lustig.
Ja, und auch menschlich.
Ja.
Also ich konnte einige Situationen nachvollziehen. Ja, Antje?
Ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen an den. Ich weiß aber, dass ich ihn damals in meinen Jahresflops drin hatte. Und ich habe auch nur noch ein paar so vereinzelte Bilder im Kopf, nämlich zum Beispiel aus der ersten Episode, das ist ja die mit dem Flugzeug,
ja.
Oder auch aus der Episode, wo sich die beiden Autofahrer die ganze Zeit jagen. Das ist aber tatsächlich das Einzige, was ich noch irgendwie im Kopf habe. Ich weiß jetzt auch gar nicht, außer diesen beiden Episoden erinnere ich mich nicht mehr, was die anderen waren. Und irgendwas muss mir an dem nicht gefallen haben. Ich weiß es aber nicht mehr.
Vielleicht warst du wütend.
Ja, vielleicht war ich wütend. Ich glaube, der ist ja auch von 2015, glaube ich, auch schon ein bisschen länger her. Also ich habe leider keine großen Erinnerungen mehr.
Aber ich finde, den kann man sich auf jeden Fall angucken.
Cool. Gut, machen wir schnell weiter, bevor die Stimmung hier noch
kippt,
eskaliert wird. Und auseinanderdividiert. Kannst du dich noch an The Killing of a Sacred Deer erinnern?
Aber natürlich.
Ja, logisch.
Der ist nämlich jetzt gerade in der ARD-Mediathek noch erhältlich.
Colin.
Wer ihn noch nicht gesehen hat, es ist ein Film von Yorgos Lanthimos. Da geht es um eine Arztfamilie und die wird verflucht. Kann man einfach so sagen, ne? Der Arzt, der Familienvater, muss mit ansehen, wie ein Familienmitglied nach dem anderen, ja, dahin sieht, sich nicht mehr bewegen kann.
Der Junge eben war auch im
genau, der ist auch bei Eternals. Billy Kogan, oder wie er heißt. Kann den Namen nicht aussprechen. Das ist auch einer dieser britischen, irischen, schottischen Namen. Der auch schon bei Dunkirk hat er auch mitgespielt.
Stimmt.
War er auch zu sehen. Aber hier, die Rolle, die er hier spielt, das macht er so gut. Also er ist wirklich ein junger Mann, den man permanent ins Gesicht hauen möchte und dann feststellen muss, also und sich dafür dann schämen möchte, muss, weil er hat eigentlich schon irgendwo recht. Mhm. Allerdings muss man auch sagen, das fand ich bei diesem Film damals ein bisschen merkwürdig, wie offensiv Yorgos Lanthimos dann so gewisse Sachen noch mal zur Sprache gebracht hat. So, ne? Selbst, also, ich erinnere nur hier, wo er sich beißt, falls ihr das noch wisst, wo er so sagt, ne? Aber das fand ich halt so, das ist so wirklich mit der Nase reingedrückt.
Ja, der ist halt nicht sonderlich subtil, aber ich fand, Yorgos Lanthimos war ja nie wirklich subtil.
No.
Er hat einfach Spaß daran, auch sehr unangenehme und weirde Situationen wirklich auszukosten. Und ich finde, Killing of a Sacred Deer ist so von der Zugänglichkeit, ist er genau zwischen The Lobster und The Favorite. Das war ja auch, glaube ich, tatsächlich der Film zwischen diesen beiden. Und The Lobster finde ich noch ein bisschen spezieller. Von Dogtooth brauchen wir gar nicht erst anfangen. Und The Favorite war dann ja schon
zugänglich.
Sehr zugänglich. Und das ist, finde ich, so der perfekte Übergang. Aber was ich vor allen Dingen bei dem Film in Erinnerung habe, ist diese fantastische Kameraarbeit.
Mhm.
Also wie der da mit verzerrten Perspektiven und so weiter spielt und die Räume so ablichtet, dass sie komplett so entrückt sind von der Realität. Ich
finde aber auch Colin Farrell und Nicole Kidman.
Wie der teilweise
Stichwort, Stichwort entrückt, ne? Also wenn er ihn da auf den Boden, seinen Sohn, glaube ich, auf den Boden fallen lässt und so sagt so und dann anfängt von seinen Onanier-Erfahrungen zu erzählen oder sowas, ja. Also schräg.
Schräg, aber.
Aber sehenswert. Aber wo wir schon bei Kostümschinken waren, Downton Abbey, Steven, ist ab dem 30.05.
Der Film.
Ja, der Film. Auf Amazon erhältlich. Warum sollte man sich den anschauen?
Ich finde es eine der großartigsten Serien überhaupt. Ich liebe diese Serie. Ich habe mir alles reingepfiffen. Ich habe die gebinge-watched, wie man so schön sagt. Ich mag die Geschichte einfach. Also, Du kommst an diese Figuren so nah ran, du empfindest ganz viel Empathie und Emotion. Und ich meine jetzt, also Downton Abbey, der Film, ist ja, glaube ich, die logische Schlussfolgerung aus einem erfolgreichen Seriengefüge. Und man möchte einfach weiter, man möchte einfach wissen, wie es da weitergeht. Und ich mag die Schauspieler, ich mag das Setting, ich finde die Steigerung an intriganten Ding, die da zwischen den Bediensteten und auch den, sag ich mal, Hausherrinnen und Herren entsteht. Ich finde es super. Ich mag es total gerne.
Kann man das gucken, ohne die Serie gesehen zu haben, oder gibt einem das dann gar nichts?
Ja, also ich glaube, durch die Serie kommst du halt ganz nah an die Figuren ran und weißt, wie sie ticken und weißt, welche, sag ich mal, brüchigen Verhältnisse da bestehen zwischen den Einzelnen. Ne? Also wer hat wen verloren, wer findet wen toll. Ja, also ich weiß nicht, ob du das Setting magst, ne?
Geht. Kommt ja ein zweiter Film.
Ist ja bekannt. Ja, ich weiß, den haben sie jetzt von Julian Fellows. Also ich glaube schon, dass man. Und ich möchte dann, die Filmemacher haben sich ja was dabei gedacht, aber ich glaube, man sollte schon zumindest die Figuren kennen und die Serie auch kennen, um den Film sich anzuschauen.
Im Film geht es darum, dass die Queen zu deren Anwesen kommt und sie jetzt da irgendwie so ein Festessen ausrichten müssen. Ne? Und das für allerlei Aufregungen.
Ich habe da auch gedreht in dem Schloss. Das ist wirklich beeindruckend, ne? Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, die haben 170 Zimmer oder irgendwas. Also völlig absurd. Und ich glaube, nur 20 oder so sind im Betrieb. Weil du gar nicht das Geld hast, um das im Prinzip alles in Stand zu halten. Und ich glaube, durch die durch die Dreharbeiten da und durch den Erfolg der Serie konnten sie es recoupen und fangen jetzt an, glaube ich, jeden einzelnen Raum da wieder in den Ursprungszustand zurückzuversetzen. Das ist wirklich großartig. Also es ist wunderschön da, ne? Also auch die Ländereien und so, das ist Wahnsinn. Aber also ich finde ihn super, ich bin Fan.
Gut. Ein ähnliches, oder bleiben wir in der Vergangenheit. Wisst ihr, welche Sportfilm die meisten Oscars bekommen hat?
Chariots of Fire.
Und? Es gibt zwei.
Und, geht das auch in die Richtung?
Naja, Sport, ne? Nein, es ist ein völlig anderer Sport. Es ist Kontaktsport.
Boxen?
Ja, genau.
Also Rocky, oder?
Nein. Million Dollar Baby.
Ah, Clint Eastwood, logisch.
Million Dollar Baby ist neben Chariots of Fire der Sportfilm mit den meisten Oscars. Und Chariots of Fire ist auf Deutsch, oder heißt auf Deutsch, die Stunde des Siegers.
Super.
Und läuft jetzt ab dem 28.05. bei Disney Plus. Hier geht es um zwei junge Herren, die bei den Olympischen Spielen mitmachen und halt wirklich, ja, gewinnen wollen.
Das ist eine der legendärsten Filmszenen aller Zeiten, die trainieren zu der Musik.
Ja, genau. Und ich meine, die Musik, kennst du die Musik von Vangelis?
Ja, klar.
Dim, 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 dim. Ja, hat damals den Oscar bekommen, zusammen mit den Kostümen. Er ist als bester Film ausgezeichnet worden und noch irgendwas. Ich glaube, beste Regie, ich bin nicht mehr ganz sicher. Und ja, erzählt er, wie gesagt, die Geschichte von diesen beiden Männern, die halt bei den Olympischen Spielen teilnehmen, aber für die dabei sein ist alles eben nicht, wie Maxime lautet, sondern die wollen halt wirklich gewinnen. Der eine, weil er aus einer jüdischen Familie kommt und sich behaupten will, der andere, weil er halt aus einer vornehmen Familie kommt und sich behaupten will, glaube ich. Und daraus entsteht die Stunde des Siegers.
Ganz toller Film.
Ja, kann man sich jetzt, wie gesagt, auf Disney Plus angucken, wenn man mal ein bisschen, weiß nicht, ja, Award-Geschichte nachholen möchte. Und es ist erstaunlich, ja,
aber das ist schon, also das sind. Das ist, finde ich, so ein Film, auch von der Kulisse her, ne? Also, wenn du dir jetzt mal diese Szenen anguckst, wo sie laufen im Stadion und sowas, das ist schon mit so wahnsinnig viel Aufwand und Detailliebe umgesetzt. Ich finde den ganz toll.
Film sollte ursprünglich ja mal Runners heißen. Aber das fand dann, ich weiß nicht, der Drehbuchautor fand das nicht so cool, hat gesagt, oh, das hat irgendwie so einen scheiß Klang und hat dann irgendwann mal im Fernsehen so eine Art Kirchensendung gesehen, wo halt eine Lobeshymne lief, die Chariots of Fire hieß. Deswegen hat er den Film so genannt.
Ja, aber es ist ein cooler Titel.
Ja, ebenfalls auf Disney Plus. Bleiben wir doch auch nochmal in der Vergangenheit. Läuft ab dem gleichen Tag Jojo Rabbit. Kann man, glaube ich, noch mal empfehlen.
Ja.
Wenn man denn gewillt ist, über Hitler und die Nazis zu lachen.
Dafür hat auch Taika Waititi Drehbuch-Oscar gekriegt, ne?
Drehbuch-Oscar, ja. Es geht hier um einen kleinen Jungen mit einem imaginären Freund, niemand geringerem als Adolf Hitler. Und der muss eines Tages feststellen, dass seine Mutter eine Jüdin im Haus versteckt hat. Und das stürzt den kleinen, überzeugten Nazi in eine tiefe Sinnkrise. Und das ist am Anfang relativ witzig und irrsinnig, aber es wird irgendwann über die Dauer des Films immer herzlicher und eigentlich auch gar nicht mehr so witzig am Ende, oder?
Ja, es gibt einen entscheidenden Moment, den ich auch nicht vorwegnehmen möchte.
Genau.
Und ab dem ist dann plötzlich, stimmt, aber es war ja doch eigentlich alles ziemlich schlimm damals.
Aber kommen da nicht noch mal irgendwie auch die SS-Männer, Deppen oder Deppenmänner da irgendwie danach noch irgendwie vor? Also da gibt's ja schon noch den einen oder anderen humorvollen Moment, also beziehungsweise auch ein bisschen schwarzhumorigen Moment.
Ich habe das immer als Weiche empfunden, diesen Moment, von dem wir alle sprechen, den wir alle im Kopf haben. Und ich meine, dann legt sich ja der Fokus vor allem auf den kleinen Jungen und das jüdische Mädchen. Mhm. So, und ist schon ein
sehr, sehr super. Und die Geschichte ist doch die, dass Taika Waititi ja die ganze Zeit jemanden gecastet hat und nie jemand dem Adolf Hitler, den er in seinem Drehbuch sozusagen verewigt hat, nahe kam. Und dann hat er den selber gespielt. Und das macht er gut.
Gestapo. Sie waren von der Gestapo.
Ah.
Hier ist Steve Merchant. Weißt du, die mit der...
Ja, ich weiß. Diese eine Szene, wo sie einfach nicht mehr aufhören.
Genau.
Und Scarlett Johansson war ja auch, glaube ich, war die nicht doppelt nominiert für Adam
Story
Driver, Marriage Story und den, ne?
Und den, kann das sein? Ja, war das so?
Ich glaube, ja.
Ja.
Aber ich fand den gut.
Es ist nur irgendwie so ein bisschen schwierig geworden, über diesen Film irgendwie was, glaube ich, zu sagen, oder? Ich weiß nicht, es gibt genug Leute, die sich an diesem Film gestoßen haben und die gesagt haben, das ist eigentlich entweder zu brav oder es ist irgendwie zu weich oder ja, es ist irgendwie zu, weiß ich nicht, zu falsch, zu fehlplatziert im Humor. Ich muss alles in allem sagen, ich hatte eine gute Zeit mit dem Film und ich konnte ihn gut durchgucken.
Ja, vor allen Dingen finde ich halt gerade durch diesen plötzlichen Tonalitätswechsel mittendrin, der wiegt einen so in Sicherheit und dann wird man sich im Nachhinein erst bewusst, wie absurd das ist, dass uns dieser Film bei dieser Thematik in irgendeiner Form in Sicherheit hat wiegen können. Und das, finde ich, ist seine große Stärke, weil dadurch wird das Drama und die ganzen schlimmen Dinge in diesem Film wird eigentlich eher noch verstärkt, dadurch, dass der am Anfang so leichtgängig ist.
Vor allen Dingen sich auch zu trauen, sich ein Thema so zu nähern, ist ja auch spannend. Ne? Also
gut, er ist nicht der Erste. Gesagt,
wenn jemand Scheiße schmeißen will, schmeißt er mit Scheiße.
Ja, ja, also gut, aber
du kannst immer alles ankreiden.
Ja, aber es gibt halt auch Perspektiven, die schon berechtigte Kritik an diesem Film anbringen.
Es ist ja auch, das ist ja das Schöne. Man muss sich mit der Thematik auseinandersetzen. Aber ich finde, das, was Antje gesagt hat, ist ja absolut treffend. Ne? Also genau. Dieser Stimmungswechsel, der Perspektivwechsel. Dass ein zeitliches, reales Geschehen noch schlimmer gemacht wird durch eben diese Art und Weise der Erzählstruktur. Das finde ich schon echt cool, klar. Und es gibt da auch Dinge, die bestimmt nicht so rund waren, aber ich finde, die Besetzung war gut. Der kleine Junge ist jemand, dem du die ganze Zeit folgst. Scarlett Johansson macht super. Die Geschichte zwischen denen, aber auch mit seinem imaginären Freund, mit seinem anderen Kumpel, dem kleinen Jungen mit der Brille. Da steckt so viel Liebe auch im Detail da. Das finde ich schon super.
Ja, gute Zeit ist vielleicht der falsche Begriff, beziehungsweise der falsche Ausdruck. Also ich muss trotzdem sagen, ich hatte eine gute Zeit. Ich habe aber auch geweint in diesem Film. Ich bin mir trotzdem der Thematik bewusst geworden. Ich fand gut die Denkansätze, die der Film mitgegeben hat. Das, was noch zusätzlich on top kommt. Und das Spiel mit einigen, sag ich mal, Nazi-Klischees und Gags, die er da gemacht hat, fand ich dann auch cool. Ich hätte es mir hier und da ein bisschen böser gewünscht, eigentlich, muss ich noch sagen. Aber
ja, vielleicht ist das, aber da muss man auch vielleicht sagen, so wie wir über dieses Thema gerade diskutieren, so vorsichtig, weil man sich da ja häufig auch verbrennen kann. Ich finde, du kannst sagen, du hast eine gute Zeit mit dem Film, auch wenn die Thematik des Films schlimm ist. Es hat ja trotzdem eine gute Zeit.
Eine gute Zeit mit einer schlimmen Thematik.
Ja. Um das politically correct zu machen, aber vielleicht.
Darf man eine gute Zeit mit einer schlimmen Zeit haben? Nein.
Nee, du guckst ja trotzdem einen Film an und egal wie dramatisch das Thema ist, verbringst du damit der Zeit.
Ja, genau.
Stimmt.
Ne? Also.
Ja, das ist dann halt wahrscheinlich die Abstufung, die man.
Ja, aber vielleicht ist es ja auch genau das, was Antje gesagt hat. Vielleicht, manchmal ist es dann ja auch so, dann sitzt da ein Produzentenstudio dahinter und die sagen dann, hör mal zu, wir gehen schon extrem weit mit der Finanzierung dieses Films. Wir wollen an der einen oder anderen Seite noch mal ein bisschen vielleicht geradliniger werden. Und nicht noch böser. Kann ja auch sein.
Oh, das wäre jetzt super.
Aber wie, egal, also falls jemand den Film noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an, bildet euch euer eigenes Urteil, aber wir drei sind uns, glaube ich, einig, das ist eine gute Geschichte.
Jo, genau.
Eine gut.
Ihr wisst, was wir meinen. Ja. Ja, wir wollen das natürlich nicht verherrlichen, sondern wir wollen einfach nur sagen, dass dieser Film das gut thematisiert. Oder gut umsetzt oder unterhaltsam aufbereitet. So, was haben wir noch? Ein Film, den ich nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, vielleicht hast du einen Ansichtsscreener schon gehabt. Der startet jetzt, oder ist gestern gestartet, auf Netflix. Baggio, das goldene Zöpfchen, das göttliche Zöpfchen, das goldene Zöpfchen.
Also ich kenne, das ist ja jemand, den habe ich gehasst wegen seiner Frisur, aber auch wegen seiner fußballerischen Fähigkeiten. Ich muss dazu sagen, nach Pelé, ne, nehme ich momentan ein bisschen Abstand von Fußballfilmen. Obwohl, das ist ja eine reale Geschichte fiktional erzählt.
Genau, das ist ein Biopic.
Genau.
Über, ja, tatsächlich dann wohl nicht so sehr den fußballerischen Werdegang von Roberto Baggio, sondern eben halt so ein bisschen den familiären Werdegang, wie es halt zu seinem Zerwürfnis mit dem Vater kam und was sich halt abseits des Platzes irgendwie abgespielt hat. Weil, ja, so glorreich und dribbelstark der Mann auf dem Platz war und so grandiose Freistöße er auch geschossen hat. Abseits des Platzes galt er schon als umstrittener Charakter, der sich halt auch mit sehr vielen Trainern und Funktionären und sonst irgendwas angelegt hat. Es kam zu einem legendären Wechsel von Juventus Turin, glaube ich, wo er ziemlich viele Erfolge gefeiert hat. Und ja, also sportlich greift es wohl, oder wird es halt nicht, also das Sportliche wird nicht so sehr von diesem Film aufgegriffen, wie das eben Private. Trotzdem hoffe ich drauf, dass man so ein bisschen was von der Geschichte von ihm mitbekommt. Vielleicht hier und da auch mal eine Erklärung findet, die man halt noch nicht unbedingt so von den Medien, ja, mitbekommen hat. Und ja, dass es halt halbwegs vernünftig erzählt wird. Ich muss sagen, ich habe keinen verschossenen Elfmeter so gefeiert wie 1994 in der WM im Finale gegen Brasilien. Aber trotzdem interessiert mich die Geschichte des Mannes. Also ich bin so an so Charakteren schon immer interessiert.
Ja, wenn das gut umgesetzt ist, ist ja klasse.
Ich hoffe es, ich weiß es nicht. Aber ich wollte ihn mal mit aufnehmen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen ja auch noch interessant.
Ey, und die Frisur. Ey, jetzt die Frisur mit den beiden Ohrringen und diesem Bart. Das ist echt, das ist schon hart.
Ja, das musst du dich erst mal trauen.
Ja.
So, was haben wir noch? Der Schuh des Manitou startet oder ist gestartet auf Amazon. Seit 2 Tagen erhältlich. Ich habe mir gedacht, komm, den kannst du noch mit aufnehmen. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, muss ich dazu sagen.
Ich auch nicht. Und es ist auch tatsächlich nichts, was ich mir jetzt noch angucke. Ich bin ja ein sehr, 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 sehr großer Liebhaber von Traumschiff Surprise. Den kann ich jedes Jahr gucken. Oder jede Woche. Oder wann auch immer. Ich mag den, aber ich verbinde mit dem einfach sehr, sehr schöne Zeiten meiner Kindheit und Jugend, sage ich ganz ehrlich. Aber Schuh des Manitou war ich immer raus. Das war nie so ganz mein Ding, leider.
Ja, ich ging noch mit bis Schuh des Manitou. Und Traumschiff Surprise kam ja danach.
Mhm.
Da war ich dann raus.
Was war denn nochmal vor
Schuh? Erkan und Stefan.
Ach ja, gut. Da habe ich mich noch nicht dafür interessiert.
Oh, krass. Oder wie hieß er?
Also Erkan und Stefan fand ich damals, wo du gedacht hast, okay, da kommen jetzt diese zwei Comedians und kriegen ihren eigenen Film. Das kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Fand ich damals überraschend filmig. Diese Geschichte mit dem Tape, mit dem Barschel-Tape und den Geheimdiensten und sowas, da habe ich mir gedacht, oh cool. Und da hat ja Bulli auch schon aufzeigen können, was der halt schon für, sag ich mal, auch visuelle Spielereien beherrscht oder eben an den Tag legen möchte oder womit er halt mal typisch deutsch Komödien irgendwie aufwerten möchte. Das fand ich, die Inszenierung war mir bei Erkan und Stefan am stärksten in Erinnerung geblieben. Jetzt hier bei Schuh des Manitou, muss ich sagen, den fand ich dann schon wieder so ein bisschen konventioneller in der Inszenierung. Aber die Gags haben für mich funktioniert, weil ich immer noch, sag ich mal, im Bully-Parade-Modus war und das halt, also den ganzen Humor noch von der Bully-Parade irgendwie mitgenommen hatte.
Und das hat ja Traumschiff Surprise auch gemacht. Das ging ja dann erst los. Ich fand, mit Lissy und der wilde Kaiser ist das dann so.
Ja, aber Traumschiff Surprise war für mich eigentlich auch nur noch mal. Ich weiß nicht, ich hätte einfach viel lieber gehabt, dass dieser Film länger im Traumschiff-Surprise-Setting ist und nicht dann schon wieder die anderen Settings nur abgreift.
Ja.
Das fand ich halt ätzend.
Das ist echt faszinierend. Traumschiff-Surprise, habe ich, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, ist ein Film, wo ich den Film, aber auch das Bonusmaterial der DVD komplett mitsprechen kann. Das ist ja auch der einzige. Da kann ich noch nicht mal bei Disney-Filmen.
Also, was hast du denn? Ja. Du hältst dich so zurück?
Ja.
Ist nicht mehr dein Ding?
Nee.
Also, war nie dein Ding?
Wie gesagt, ich weiß noch, dass damals 2001 war das, 2001, das ist ja glaube ich rausgekommen. Da war ja die Bully-Parade auch noch bei ProSieben und da weiß ich noch, gab es so ein Essen, wo Bully dann auch auftauchte und Bully so meinte, ey, es ist so Wahnsinn, ey, mein Film haben 500.000 Menschen gesehen, ne? Ich meine, hätte halt auch, glaube ich, nicht, keiner hätte erwartet, dass das über 10 Millionen werden. Ich mag Bulli total gerne. Ich finde, das ist ein besonderer Filmemacher. Ich finde, der hat ein gutes Händchen. Ich finde die Umsetzung von Vicky und sowas, ich fand auch die Umsetzung vom Ballon gut. Mhm. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Schuh des Manitou habe ich damals im Kino gesehen. Die Leute haben sich links und rechts weggeschmissen. Ich habe auch viel gelacht, aber ich glaube nicht so viel wie alle anderen. Ja, und keine Ahnung, ich glaube, ich muss ihn mir noch mal angucken. Also ich habe ihn Ewigkeit nicht mehr gesehen.
Guck mal, dann.
Vielleicht gucke ich mir noch mal an und vielleicht, er war jetzt nicht so präsent bei mir, dass ich gesagt habe, er muss jetzt im XXL-Format wie ProSieben den auch heute
mal diese Extended X-Large-Version.
Ja, genau. Ja. Mir reinpfeifen. Aber ich habe größten Respekt davor und ich finde es toll. Ne? Also was er aus seiner Karriere gemacht hat und womit er die begründet hat. Und er ist einfach ein großartiger Filmemacher.
Also ich muss sagen, also vor dem Handwerklichen, da habe ich echt.
Ja, und ich meine, die Bully-Parade ist ja auch das beste Beispiel. Man muss manchmal einfach ein Durchhaltevermögen an den Tag legen für Content, weil die ersten 2 Staffeln Bully-Parade liefen nicht und danach wurde es Kult. Und also ich finde Rick Cavaney, Christian Tramitz, das ist schon eine geile Kombi, ne? Sky Dumont auch, ne? Das ist, da haben die alle geglänzt.
Ja. Wie sieht denn noch ein Film? Machen wir vor der Werbung, würde ich sagen. Wie sieht denn eure, sag ich mal, Erinnerungen oder Begeisterungen zum Thema Spider-Man Far From Home aus?
Gut. Also Tom Holland finde ich super. Den gucke ich mir gerne in der Rolle an. Ja. Also ich fand, ja, gut.
Ich muss sagen, ich habe wirklich kaum noch Erinnerungen an den
Jake Gyllenhaal, ne?
Ja, es ist der mit Jake Gyllenhaal. Ich kann mich an einzelne Szenen erinnern, aber das sind meistens die Szenen, wo ich dachte, die gefallen mir jetzt aber nicht so gut und beziehungsweise warum machen sie die jetzt nochmal? Also ich kann mich mehr an die Beat-Wiederholungen des ersten Homecoming-Film erinnern, als an irgendwie alles, was dann daneben existiert hat. Ich werde mir den jetzt nochmal angucken. Der ist jetzt ab 1. Juni bei Netflix erhältlich, auch nochmal.
Ja, okay. Der bei Netflix? Nicht bei Disney Plus?
Der ist bei Netflix.
Wieso das denn?
Weil er halt zur Hälfte von Sony ist vielleicht.
Ach so, ja, okay.
Und das könnte ja mit dem Deal, den Sony mit Netflix geschlossen haben, zu tun haben. Hm. Oder beziehungsweise dadurch möglich sein. Okay. Ich weiß es nicht, aber er ist...
Wo ist denn der erste Spider-Man? Ist der auch bei Netflix?
Also im Zweifelfall würde ich sagen, ist der bei Disney Plus.
Der ist bei Disney Plus.
Und da habe ich ihn auch schon gesehen. Aber vielleicht ist ja noch so ein Rest... Weißt du, also vielleicht ist eine Restlizenz ja noch bei den einzelnen Streaming-Anbietern vorhanden. Ja, ich werde mir den nochmal angucken. Ich habe, wie gesagt, nicht die allerhöchsten Erinnerungen an den. Ich fand den jetzt auch nicht wirklich schlimm, aber ich muss sagen, dass mich dann doch schon ein bisschen gestört hat, dass das teilweise einfach nur eine Wiederholung des ersten Films war und er andere Stärken hätte ausspielen sollen, die er nicht ausgespielt hat.
Ja, schauen wir mal, was jetzt mit dem dritten passiert, ne?
Ja, das scheint ja jetzt dann der Trend zu sein, alle möglichen Universen und Darsteller von bisherigen Inkarnationen nochmal zusammenzuholen. Batman, nee, doch, bei Batman wird es so sein, bei Spider-Man wird es so sein. Mal gucken. Hoffentlich werden gute Filme daraus.
Ja.
Möchte ich eigentlich nicht.
Aber ich fand ihn nicht schlecht.
Wie gesagt, ich fand den auch nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht der Marvel-Film, wo ich als erstes vorspringen würde und sagen würde, ja, den muss man noch mal gucken oder so.
Ich also, schon.
Ja, du findest den richtig gut?
Es ist einer meiner liebsten Solo-Filme im MCU. Und ich weiß auch noch, ich war damals in der Sendung, als der ins Kino kam, hier zu Gast, da habe ich schon ziemlich viel darüber gesprochen. Deshalb, ich mache mal Cross-Promo für die Sendung und sag an dieser Stelle nur, dass ich finde, dass es einer der Marvel-Filme mit dem cleversten und zeitaktuellsten Skript ist.
Ja, und da gebe ich dir recht. Das Problem ist, die Umsetzung bricht ihm da so ein bisschen das Genick, meiner Ansicht nach. Aber das ist persönlich gesehen, das will ich gar nicht irgendwie abstreiten. Und trotzdem bleibt es für mich zu verborgen, was du gerade
Ich finde tatsächlich, durch die im wahrsten Sinne des Wortes allerletzte Einstellung wird das sehr gut auf den Punkt gebracht, die auch, finde ich, das so wichtig macht, dass wir endlich den dritten Film sehen. Weil das war schon ein sehr, sehr fieser Cliffhanger am Ende vom
Du meinst auf der Straße, wenn sie da auf der
Straße. Wo sie dann dieses ich glaube, eine Nachrichtenszene ist.
Ja, genau.
Ja, genau,
wo er dann und das ist schon ziemlich huch. Habe ich auch nicht mit gerechnet damals.
Gut, ihr habt aber mit gerechnet. Jetzt kommt die Werbung. Wir melden uns gleich zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Wir sind noch mitten bei Stream It. Nein, mitten. Wir sind am Ende von Stream It. Aber einen Film haben wir noch. Allerdings würde ich den ein bisschen gesondert behandeln, denn hier weise ich direkt darauf hin, den müsst ihr für eine etwas größere Summe bezahlen. Könnt ihr nur gucken, wenn ihr etwas mehr Geld in die Hand nehmt und das investiert. Dieser Film heißt Cruella. Und worum geht's in Cruella, Steven?
Es geht darum, wie Cruella de Vil, die bösartige Dame aus den 101 Dalmatiner Büchern und Filmen, zu dem wurde, was sie ist. Und zwar eine tierhassende Frau, die sich aus dem Fell von Dalmatinern einen Mantel machen möchte. Und im Vorwege, als dieser Trailer zum ersten Mal rauskam, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gedacht so, boah, das ist nichts für Kiddies. Vor allen Dingen frage ich mich auch, wie entwickelst du Sympathien für einen Charakter, der eigentlich so bösartig ist in den Büchern? Dargestellt ja von Glenn Close in zwei Realverfilmungen. Und ich sage es von vornherein direkt raus, ich finde diesen Film großartig. Ich finde dieses Zusammenspiel zwischen Emma Thompson und Emma Stone echt super. Und ich finde auch die Idee, die dahinter steckt, wie sie zu dem gemacht oder zu dem geworden ist, was sie ist. Ich fand ihn toll. Ich hätte es nicht gedacht, ich war positiv überrascht.
Ich bin bei dir. Also jetzt nicht so mega super toll, aber ich mag den auch sehr. Also damit meine ich jetzt nicht, es ist Film, finde ich, nicht der beste Disney-Realfilm. Da habe ich zum Beispiel noch The Jungle Book drüber zum Beispiel. Aber wenn ich da mal einen Maleficent mit vergleiche oder dieses noch furchtbarere Sequel oder auch, ja, im Grunde sehr, sehr viele andere Disney-Neuverfilmungen, da mag ich zum einen, dass der halt einfach komplett was Neues macht. Kann man sich dran stören oder auch nicht. Es gibt sicherlich auch Leute, die hätten sich erhofft, dass es näher an der Vorlage beziehungsweise an den Zeichentrickfilm. Ich mag das, was die sich für Freiheiten nehmen, weil sie dadurch eben so viele Möglichkeiten haben, komplett neue Geschichte zu erzählen. Und das ist dann ja im Grunde so ein bisschen der Teufel trägt Prada trifft Joker, trifft Punkrock der 70er. Und die Kostüme, dieser Zickenkrieg zwischen den beiden Frauen, wo man auch nicht weiß, welche Emma ist jetzt die bessere. Dann die Kostüme, habe ich schon gesagt, Inszenierung, vielleicht ein bisschen aufdringlich der Soundtrack, weil wirklich in jeder Szene neuer und auch nicht unbedingt immer passender Song kommt. Aber der hat einfach eine super Atmosphäre und macht wahnsinnig viel Laune.
Ich finde, dieses Zusammenspiel, Emma Thompson und Emma Stone sind ja zwei Damen, die ihr Handwerk verstehen. Und ich finde, man merkt, wie viel Spaß die miteinander hatten. Ja. Und wenn man die Vorgeschichte kennt, Emma Stone ist da ja auch durch mehrere Regisseure, glaube ich, oder Regisseurinnen durchgerauscht. Und hat ja, glaube ich, 4 oder 5 Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Das merkt man ihm an. Und was ich nur empfehlen kann, ist, wenn ihr Bock drauf habt, guckt euch das im Original an. Weil dieser englische Akzent, den die beide auch an den Tag legen und vor allen Dingen diese Fiesigkeit in der Stimme von Emma Thompson, vor allen Dingen auch in dieser etepetete Art und Weise, wie sie es macht. Ja, ich sehe es genauso wie du. Ich finde ihn wirklich toll. Es ist Disney, ne? Mhm. Aber er ist wirklich, ich fand ihn toll.
Ja, das ist halt so eine Sache, da kann ich das gar nicht genau greifen, aber ich finde, manchmal hat man den Eindruck, sie fahren so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Mhm. Der ist ja in Deutschland auch ab 6, was ich nicht so ganz verstehe.
Das finde ich eine absolute Frechheit, muss ich dazu sagen, weil das ist er nicht.
Nee, ja, also es passiert ja, aber ich sag mal so, das ist finde ich, das große Problem. Es passiert ja so gesehen nichts Brutales, was direkt zu sehen ist. So.
Nee, aber du musst es verstehen.
Ja, eben. Ja gut, danach bewertet die FSK ja leider nicht. Die bewertet ja wirklich nach Kindesgefährdung so gesehen.
Ja, aber, okay, Entschuldige, wenn aber ich da so reingeritsche, aber das muss die FSK meiner Ansicht nach tun.
Ja, vor allen Dingen finde ich halt diese düstere Atmosphäre, ja, die ist nix für Kinder ab 6.
Wir müssen darüber mal reden, ne? Also, und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es gibt ja schon Situationen, wo Menschen sterben.
Ja.
Ne? Und ich finde, das ist, also, ich finde,
aber die sterben jetzt auch nicht wirklich schlimmer als sämtliche Bösewichte in Disney-Zeichentrickfilmen.
Nee, warte mal, aber deswegen sage ich ja, der ist nicht ab 6. Das ist, und ab 12 ist dann vielleicht zu alt, da müsste es was dazwischen geben.
Ja, genau.
Aber der ist nicht ab 6.
Ja. Also ein Sechsjähriger wird den gar nicht begreifen.
Sagen, ich nehme meine Tochter, meinen Sohn, will ihn auch immer damit rein, mit 6 Jahren. Das ist zu komplex. Und ja, du hast gerade gesagt, zu düster. Und sie ist ja auch immer noch, sie ist ja auch bösartig immer noch. Ne?
Und das mag ich halt eben auch an dem, und ich habe ja eben Maleficent als Negativbeispiel herangezogen, wie mir das bei Maleficent auf den Senkel gegangen ist, dass sie da versucht haben, noch ihr irgendwie eine gute Seele und gute Motivation und so weiter anzudichten. So nach dem Motto, ja, sie ist schon böse, aber eigentlich auch nicht wirklich. Und dann hat man es im zweiten Teil nochmal gemacht und einfach vergessen, was man im ersten Teil gemacht hat. Und in Cruella, sie ist gerade noch eben sympathisch genug, um mit ihr an sie anzuknüpfen, aber spätestens nach hinten raus darf Cruella halt eben wirklich eine böse Figur sein. Genau. Und das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte mal gedacht, man macht's halt wieder so moralisch vertretbar.
Okay, Schreck explodiert jetzt, weil der möchte was sagen.
Also ich muss einen anderen Film gesehen haben, denn ich finde, am Ende ist die Figur immer noch sympathisch und nett und liebenswert. Also wo die böse sein soll oder wo die halt die Frau sein soll, die im Zeichentrickfilm als erstes durch die Tür kommt und sagt, ich will Pelze, ich stehe auf Pelze, ich brauche unbedingt Pelze, die sehe ich am Ende dieses Films nicht.
Deswegen, ich verstehe gar nicht, warum dieser Film Cruella heißt. Der hätte 1000 andere Namen haben können, ob der jetzt Cruella de Vil ist oder ob sie Cruella de Vil ist, sehe ich anhand des Films nicht. Wenn ich jetzt wirklich streng bin und sage, das ist für mich keine Vorgeschichte zu Pongo und Perdita oder 101 Dalmatiner, dann muss ich den Film halt wirklich abstrafen, weil das finde ich die Herleitung.
Aber da bin ich auf Antis Seite. Das ist die kreative Frage, die sie sich genommen haben. Die Frage kann man sich immer stellen, warum erzählt man eine Vorgeschichte zu einer Figur, die so bösartig ist? In den Büchern und in den Zeichentrick- und Realverfilmungen. Aber das ist ja das Schöne. Ne? Also ich finde, das ist ja.
Ja, okay, aber was ist die Aufgabe von diesem Film? Also die Aufgabe von diesem Film ist entweder mir die Figur Cruella zu erklären, warum sie so geworden ist, wie sie geworden ist. Und das erklärt mir dieser Film nicht.
Warum?
Warum erklärt mir diese? Erklärt mir das nicht. Weil er sagt. Kann ich das schon sagen? Nee. Sagen wir es mal so, ich fange schon mal, also das, was mich halt stört an dem Film ist, zum einen, im Prinzip geht's eigentlich nur darum, einen Bösewicht durch den anderen Bösewicht zu ersetzen. Du hast eine Cruella de Vil, die hier nicht mehr böse ist, sondern du hast die Baroness, die so gesehen ihren Posten übernimmt. Und nur weil die böse ist, ist Cruella de Vil böse. Das ist so, weiß ich nicht, mir ein bisschen zu wenig. Und wenn man dann wirklich, und ich habe das gemacht, ich habe mir den Zeichentrickfilm dann nochmal angeguckt, wenn man sich wirklich diesen Zeichentrickfilm anguckt und dann wirklich danach gehen soll, okay, das ist die Figur, die wir aus dem Zeichentrickfilm kennen.
Das
ist
der falsche kritische Ansatz. Tut mir leid, wenn ich dich da unterbreche. Das ist der völlig falsche Ansatz.
Wieso?
Nee, du sagst gerade, dass du dir die anderen Filme angeguckt hast, um herauszufinden, ob dieser Film an die anderen Geschichten anschließt.
Ja,
aber das haben wir doch beide gerade gesagt. Das ist ja nicht der Anspruch von Cruella zu sagen, wir schließen an die anderen Filme an, sondern wir erzählen eine eigenständige Geschichte über eine der fiesesten Bösewichte im Disney-Universum. Und ich finde, das ist doch völlig legitim.
Also ich habe es halt verglichen mit Joker, weil es gibt ja in den Joker, im Joker-Film gibt es ja Szenen, wo halt auch auf Batman und die Wayne-Familie angespielt wird, aber nicht an Batman und die Wayne-Familie aus einer bestimmten Filmreihe heraus. Es ist nicht die Batman, die Wayne-Familie aus den Nolan-Film, sondern es ist einfach, sind die Figuren aus dem DC-Arsenal an Figuren, das man hat. Und ich finde, dass das bei Cruella genauso ist, dass man halt einfach sagt, so Disney hat dieses Figurenarsenal, da kann Disney drauf zurückgreifen. Sie haben hier auf Cruella zurückgegriffen und diese Kreativität, die sie sich genommen haben, haben sie halt eben gemacht für eine für sich stehende Origin-Story. Was man, finde ich, schon daran merkt, dass ja Figuren, und ich finde, das ist auch nicht immer geglückt. Ich finde, es ist teilweise sehr gesucht, diese Verbindung, und es hätte das nicht gebraucht. Aber allein die Tatsache, dass ja zum Beispiel Anita von einer weißen Blondine zu einer afroamerikanischen Journalistin gemacht wird, zeigt ja schon, das kann nicht 1:1 an den Zeichentrickfilm anknüpfen. Und man kann sich daran stören, das sehe ich total ein. Und ich hätte diese ganzen Verweise auch eigentlich nicht gebraucht, weil da fängt man dann ja an zu überlegen, soll das vielleicht doch an die Zeichentrickfilme anknüpfen? Wie gesagt, finde ich alles ein bisschen gesucht und, wie es gerade passt, zurechtgebogen. Aber ich finde, wenn man das so sieht und sagt, das ist halt einfach ein für sich stehender Film mit Figuren, die wir kennen, ohne Verbindung zu den Zeichentrickfilmen oder den Realfilmen. Dann kann man auch überlegen, wo sollen denn die 101 und 102 Dalmatiner Realfilme noch unterkommen in diesem Kosmos. Ich finde, unter diesen Gesichtspunkten ist das wirklich ein guter Film. Kann aber verstehen, nur um das nochmal zu betonen, woher Daniel seine Schwierigkeiten damit hat. Also ich sehe schon, das hätte man eleganter lösen können, auf jeden Fall.
Ja, der Film löst es aber nicht elegant. Der Film gibt mir am Ende eine Auflösung mit, die halt meiner Ansicht nach hanebüchen und bescheuert ist. Denn er sucht eben die Anschlusspunkte an sowohl den Realfilm, der eigentlich nur eine 1:1-Umsetzung des Zeichentricksfilms ist, wie auch an den Zeichentrickfilm. Und er macht's auch vorher schon im Film. Ich sag ja, der Film kann existieren, ohne dass der Film Cruella heißt oder eben die Figur Cruella de Vil behandelt.
Ja, da stimme ich dir sogar zu, ja.
Aber dadurch, dass er Cruella heißt.
Das verstehe ich nicht. Also warum sollte der anders heißen?
Es gibt zu Cruella de Vil nicht eine Lore, wie es zu Batman oder beziehungsweise eine Historie,
ja,
ein Universum.
Robert Pattinson Batman-Film wird er nicht an den Joker-Film mit Joaquin Phoenix anschließen.
Nein, wird er auch nicht.
Siehst du?
Ja, der zählt, aber der neue Batman-Film zum Beispiel nimmt sich gezielt zwei Vorlagen, Comic-Vorlagen aus dem
aber
Universum.
Aber du sagst ja gerade, es darf nur ein Film gemacht werden, der sich an Comic-Vorlagen orientiert oder an anderen Filmen, die aus demselben
Universum. Das sage ich nicht. Ich sage, dieser Film versucht mir zu verkaufen, dass er an diese anderen Filme anknüpft Und ich sage, diese Verknüpfung also passt nicht.
Ich kenne die Bücher auswendig, ne? Ich kenne die Filme auswendig. Ich sehe nicht den Anspruch. Ich habe mir den Film angeguckt und habe mich gefragt, wie kannst du jemandem wie Cruella de Vil eine Geschichte geben, dass ich als Kinozuschauer nicht 2 Stunden lang mir das Böse des Bösen angucken muss?
Mhm. Und, ja, aber warum soll ich es mir dann angucken? Ich meine, ich will doch wissen, warum diese Figur so ist, wie sie geworden ist.
Ja, aber das
und
aber
wie ist sie geworden? Also ich meine, das Ding ist doch, was du jetzt sagst, du willst wissen, wie sie zu dem geworden ist, was sie
genau.
Was sie,
aber was ich war da total offen für und das erklärt sie. Die Abneigung gegen Dalmatiner wird erklärt. Man versteht, warum sie dieses
Abneigung Dalmatiner. Sie zieht mit Dalmatiner in ein Haus.
Aber also wir wollen jetzt da nicht ins Detail gehen, aber man versteht ja, warum sie eine Abneigung gegen Dalmatiner hat.
Auch wenn es ein bisschen dahin gebogen ist.
Verstehe ich nicht, Steven. Ehrlich nicht.
Wieso?
Weil wir sehen, wie sie mit Dalmatiner in ein Haus zieht. Wie sie halt Dalmatiner als Haustiere hält.
Aber warum macht sie das?
Das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich wirklich ernsthaft gefragt.
Also, aber warte mal, da reden wir im Prinzip immer noch über einen Disney-Film. Also hätte sie die aufschlitzen sollen, damit du die Genugtuung hast, zu wissen, dass
sie böse wird. Nein. Ich verstehe nicht, was mir dieser Film mit auf den Weg geben möchte, wenn es darum geht, dass am Ende die Figur rauskommt, die wir anhand von was kennen?
Von Büchern und anderen Filmen. Aber warum darf man nicht warum darf man sich nicht die Freiheit nehmen und zu sagen, das ist eine Figur, die ist so verankert in einem Universum, die von vielen gehasst wird und vor der viele Angst haben. Und wir erzählen eine Origin-Story, die in eine andere Richtung geht.
Ja. Darfst du machen.
Genau.
Das darfst du machen.
Finde ich auch.
Aber dann mach's bitte losgelöster. Und das macht der Film nicht, meiner Ansicht nach. Es ist nur mein Empfinden.
Ja,
er macht aber, nicht. Muss ich sagen, finde ich's leider als Origin-Geschichte schwach, weil er setzt einen Bösewicht durch den nächsten und präsentiert mir dann eine Auflösung, die konträr oder beziehungsweise die halt einfach so, ja, okay, that's it. Und das fand ich zu schwach. Beim Joker, und ich finde diesen Vergleich echt müßig, ich würde den Film nicht ansatzweise mit dem Joker vergleichen, denn beim Joker habe ich von vornherein eine Erzählperspektive, die deutlich unsicher, die deutlich unzuverlässiger ist als hier bei Cruella. Und
aber wir reden doch auch, also
deswegen
vergleicht keiner den Film mit Joker.
Der Joker wurde hier schon mehrfach als
Vergleich angebracht. Es ging nur darum, wie man hier auf Figuren zurückgreift.
Genau.
Und wie frei man da
ist. Ich habe den Vergleich gemacht wegen Joker und Batman. Und du hast gesagt, es ist ein Mix aus unterschiedlichen Genres.
Genau. Und ich sage, dass das What If, ja, ist hier meiner Ansicht nach nicht so sehr gegeben, weil du zu wenig Ausgangsmaterial hast, auf dem du what-ifen kannst, also in dem du freidrehen kannst, und weil er zu sehr auf bestehende, sag ich mal, Vorlagen oder Geschichten hinweist. Ja, also weil er versucht, an etwas anzuknüpfen, was bereits da ist. Und das ist meiner Ansicht nach ein Fehler, den der Film macht.
Ja? Hättest du den Film besser gefunden, was ich verstehen könnte, weil so ging es auch mir, obwohl ich den Film mag, wenn es die Post-Credit nicht gegeben hätte?
Ja.
Ja, oder?
Auf jeden Fall. Dann hätte ich zwar am Ende des Tages gesagt, okay, es ist nach wie vor jemand, also die Figur, die am Ende da rauskommt, ist für mich kein Villain oder kein Disney-Bösewicht. Die ist einfach noch nett. Mhm. Und genauso, wie sie sich zu ihren Leuten, also zu ihren Freunden verhält, ist sie immer noch nett. Ja, selbst am Ende, ich meine, wenn man sich halt mal wirklich den Zeichentrickfilm anguckt, da sagt sie, ich habe euch engagiert und die leiden unter der und was weiß ich, da bezeichnet die nicht als Freunde. Mhm. So. Und hier am Ende, das ist eine Family so gesehen, ja. Die mag vielleicht Erpressung und Diebstahl und sonst irgendwas in Kauf genommen haben, um ihre Ziele durchzusetzen. Aber der Film verkauft mir das als nicht. Also ich war am Ende nicht so, oh, die ist aber jetzt böse. Das war ich nicht. Die war vielleicht für mich immer noch likeable.
Ein bisschen Zeit, sie ist ja auch jung. Die Cruella de Vil, die wir kennen, ist alt.
Genau.
Also liegen noch mal 30 Jahre
aber dazwischen. Aber pass auf, ich mach das gar nicht so sehr abhängig. Also wirklich, ob das jetzt eine vernünftige Origin-Geschichte ist oder eben halt eine freie Interpretation der Figur, ist okay. Ja, ich muss damit nicht unbedingt klarkommen. Das ist mir egal. Das sehe ich auch nicht entscheidend für meine Kritik. Ich find's halt nur, das, was der Film anbietet, und da können wir gleich noch mal hoffentlich bei einem Spoilersatz drauf eingehen, finde ich halt arg bescheuert. Aber das ist abseits davon. Ich finde den Film zu lang.
Ja. Das sehe ich auch so.
Ja, ich finde den Film zu lang. Ich muss sagen, diese Montagen gingen mir irgendwann echt auf den Geist. Ja. Zumal ich sie halt auch nicht immer allzu sinnig fand. Ich finde, Frau Thompson und Frau Stone spielen das toll. Die machen da auf jeden Fall genau das, was sie sollen, nämlich Laune. Egal in welcher Art und Weise. Und die Kostüme, wie halt auch diverse Sets, sind schön ausgestaltet. Ich habe mich am Anfang tatsächlich gerne mal an so einen frühen Burton erinnert gefühlt, so. Aber dann kommt halt die Waisengeschichte, da hast du Annie, dann kommt Ocean's 8 oder beziehungsweise Ocean's 11 und dann kommt noch Teufel trägt Prada und du hast so vier Filme in irgendwie einem und ich denk mir, wo ist die Geschichte? Also wo ist das, was mich dabei, also was mich da irgendwie noch greifen soll? Und ich merke am Ende ist es einfach nur gute Laune, schöne Kostüme und gut aufgelegte Darsteller. Und das war mir alles in allem bei der Zeit zu wenig. Zumal ich inszenatorisch, da sind ein paar richtig schöne Kamerafahrten dabei, wenn die Kamera irgendwie hier diese Wendeltreppe hochschwingt und so weiter. Das fand ich alles cool, aber es verpufft dann irgendwie oder es verliert an Kraft im Kontext oder im Kontrast zu zum Beispiel teilweise wirklich hanebüchenden Greenscreens oder halt auch diesen echt zum Teil schlecht animierten Hunden, die da, also die Dalmatiner waren zum Teil wirklich merkwürdig CGI animiert.
Da muss ich tatsächlich, gut, dass du das jetzt sagst, weil ich habe mich teilweise gefragt, ob die einfach nur sehr, sehr schlecht ausgeleuchtet und echt sind oder ob die schlecht animiert sind.
Das habe ich mich auch mehrfach gefragt. Ich habe immer mal darauf geachtet, manchmal haben sie echte Hunde laufen lassen und dann in einem Bruchteil von einer Sekunde schneiden sie es, also wird's halt zum digitalen Köter.
Was aber keinen Sinn macht, weil das, was die Hunde in dem Film machen, also die haben jetzt keine allzu große Rolle, aber das, was die Hunde in dem Film machen, können echte Hunde machen.
Also, aber es gibt auch Szenen, die können echte Hunde nicht so einfach machen. Zum Beispiel am Anfang die eine große, dunkle, düstere Sequenz, die wir zu sehen bekommen. Ja, und ich sehe Scorsese leid. Ich sehe halt, wie Gillespie versucht, Itonya so ein bisschen noch da reinzubringen, eben durch die, sag ich mal, die Erzählerin. Aber ich muss auch sagen, am Anfang, ich glaube, du hast mehr Songs gehört als Sätze von Emma Stone.
Und vor allem erzählt sie halt, wo du gerade Erzähler sagst, sie erzählt halt sehr oft Dinge, die man sieht.
Eben. Und das ist dann auch wieder so etwas, da kommt ziemlich viel zusammen, weswegen ich über die lange Laufzeit nicht so gut unterhalten war. Es ist nicht mein Film. Aber wenn du auf geile Kostüme stehst, wenn du auf diese Punk oder beziehungsweise auf diese vermainstreamisierte Punk-Attitüde stehst, die dieser Film ja auch aufgreift, sogar meiner Ansicht nach ganz geil. Denn die Szene mit diesem Müllkleid, ja, super, super. Aber das ist zu wenig. Also es ist wirklich zu wenig, um mir zu sagen, oder um mich da wirklich bei Laune zu halten, so, oder um mir zu sagen, das ist ein guter Film. Der sieht toll aus, der ist schick inszeniert, aber ist irgendwie für mich leer. Es ist wirklich so, es ist für mich leer.
Also ich bin kompletter anderer Meinung. Ich habe nichts erwartet und war total positiv überrascht. Wir bewegen uns immer noch im Disney-Universum. Es werden immer Referenzen rangezogen. Ich finde es von der Realverfilmung her fand ich super. Ist eine der wirklich viel, viel besseren, als es viel im Disney-Universum gibt. Ich scheue mich immer davor und das möchte ich auch gar nicht mehr machen. Das verfällt mir leider immer rein, immer Vergleiche zu ziehen zu anderen Filmen. Ich finde es immer schwierig. Ich finde gut, dass sie es so gemacht haben. Ich kann den einzigen Kritikpunkt, den ich verstehen kann, aber das war ja auch immer meine Frage. Es gibt niemanden, der böser ist in diesem Universum von Disney als Cruella de Vil. Das ist für mich eine der Top 5 Bösewichterinnen, dadurch, dass sie Tiere häutet und daraus Kleidungsstücke macht. Und das kommt vielleicht am Ende nicht in der Dimension raus, aber ich hatte Spaß. Er ist ein Ticken zu lang, er wiederholt einige Sequenzen. Ich habe diese Dalmatiner, dachte ich jetzt auch ein, zweimal, gut, aber das habe ich nicht in Frage gestellt. Also ich finde, man muss immer aufpassen, dass man nicht vom Hölzchen zum Stöckchen und zum Streichhölzchen kommt.
Ja, aber ich sage ja, was sich summiert.
Ich finde, deine Kritik ist ja legitim und man muss sich ja nicht immer eins sein, aber ich finde gut, dass sie den Film gemacht haben. Er hat mir Spaß gemacht und ich glaube, Spielfreude sieht man und den Rest.
Ja.
Und ich sehe die Probleme, die du hast, die habe ich teilweise auch, aber mich haben sie halt nicht gestört, deshalb bin ich eher bei dir.
Ja. Ich würde jetzt gerne noch mal einmal spoilern, bitte. Nicht lang.
Es sind gar nicht 101 Dalmatiner.
was mich dann halt noch zusätzlich, das wäre jetzt aber zu sehr ins Detail, aber ich muss halt sagen, was mich dann in so einem Film dann auch immer ein bisschen einfach, es zieht mich irgendwie runter, ja, also es raubt mir an Laune, sagen wir es mal so. Das sind dann so Sachen, wenn dann halt so wirklich der Stil, die Pose, das Gefühl vor allem anderen steht. Ja, da gibt's diese Szene, da hat Cruella Geburtstag, sie bringen ihr einen Geburtstagskuchen, sagen, oh, das ist aber ein schöner Geburtstag für alle so. Und dann sagt der Paul Walker Hauser, sagt dann halt, ja, bis auf oder für Julia oder so. Und ich sitz dann da und das ist nur eine Kleinigkeit. Das ist nicht, wovon der Film irgendwie steht oder fällt so. Aber ich denk mir halt, Moment, wir haben doch eben gesehen, dass ihr doch zig Sachen geklaut habt. Geld, Schmuck, Autos, Pelzmäntel, was weiß ich. Und jetzt klaut ihr einen Geburtstagskuchen, den könnt ihr euch nicht kaufen? So, ihr wohnt in diesem Loft.
Aber ich glaube, dann bist du schon in dieser, ich glaube, dann bist du aber schon in diesem Mut drin, dass du diesen Film, der hat ja irgendwas in dir ausgelöst und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ihn mit Silke geguckt hast, weil Silke und ich haben da ja auch schon drüber diskutiert, aber dann warst du schon in dieser Zone drin und das kenne ich ja auch. Dann
aber in diese Zone muss ich nicht kommen.
Ja, aber du warst ja dann anscheinend drin.
Ja.
Ja, und dann stößt einem sowas auf. Und dann ist der dritte Dalmatiner auch noch falsch animiert. Und dann
die Dalmatiner sahen teilweise echt scheiße aus.
Ja, und dann haben wir dich total verloren.
Aber es gibt auch, selbst wenn einem ein Film wirklich gut gefällt, manchmal gibt's einfach Dinge, irgendwas triggern die in einem und das stört einen.
Genau, und das stört und das bleibt hängen. Und dieser scheiß Geburtstagskuchen ist mir halt hängen geblieben.
Also der scheiß Geburtstagskuchen war mir
jetzt. Weißt du, was wir machen, wenn er Geburtstag hat? Wir schenken ihm einen Kuchen, wo nicht sein Name draufsteht.
Da steht Cruella drauf.
Hey, und jetzt mal ehrlich, sie schenkt denjenigen, denen sie die Hunde klaut, schenkt sie die Hunde. Das ist für mich dämlich hochziehen. Das verstehe ich halt einfach nicht, was das soll.
Du, weißt du was, ich glaube, wir müssen noch mal eine Sondersendung dazu machen und dann können wir den Film gemeinsam gucken und noch mal alles kritisieren. Ja. Du hast eine Meinung und ich sehe das genauso wie Antje, da sind berechtigte Punkte dran. Ich glaube, du bist zu hart, weil du dich auf diese Position jetzt versteift hast. Und ich finde es
was
nicht
heißt
so
hart, ich stehe dem Film doch wirklich Qualitäten und Klassen zu. Also Emma Stone ist ein Gewinn für diesen Film, genauso wie es Emma Thompson ist. Und ich gebe dir, glaube ich, recht. Man sollte diesen Film sich im O-Ton anschauen, denn ich glaube, wenn man Fan von Emma Stone im Deutschen ist, also wenn man ihre gewohnte Synchronstimme mag, wird man davon enttäuscht sein, weil es ist nicht ihre gewohnte.
Habt ihr den gesehen im Deutschen?
Weil ich habe den auf Deutsch teilweise gesehen, ja.
Ich muss tatsächlich sagen, ich war sehr positiv überrascht dafür, dass das nicht ihre Originalstimme ist. Ich hatte sehr, sehr große Sorge. Ich hatte nur den Zugang zum deutschen Screener mit, warum auch immer, nicht wegschaltbaren spanischen Untertiteln. Hab ich auch nicht verstanden. Und
na, weil die dir sehr viel zutrauen.
Ja, genau. Und ich hatte dann halt mitbekommen, oh, das ist die Trailerstimme. Und im Trailer ist die leider furchtbar. Aber im Film.
Also sie erinnert oftmals an ihre alte Stimme.
Ja, genau. Und da war ich sehr dankbar für, weil ich dachte, so ein Wechsel, das ist ja auch schon eine sehr markante Stimme, die Emma Stone im Deutschen hat. Also da war ich sehr, sehr positiv überrascht. Das hat mich kaum gestört.
Also sollte es Cruella 2 geben?
Wird's geben, weil schließlich muss die Baroness noch erklärt werden.
Genau. Dann werden wir uns den zu vier angucken mit einer Frau. Und dann werden wir live dazu
chatten. Pass auf. Ich mag Herr der Klingen, also es ist, aber tatsächlich, mir hat der Film nicht so wirklich gut gefallen. Aber ich straf ihn nicht komplett ab, ja, weil der Film hat wirklich Qualitäten und von denen profitiert er ungemein. Aber nimmst du das weg? Ja. Bleiben halt ziemlich viele Störfaktoren.
Aber das ist, okay, ich würde jetzt ein anderes Fass aufmachen, das mache ich jetzt.
Aber was? Komm.
Nee, nehmen wir an her. Komm. Wir müssen
in den. Ja, wir nehmen den Bösewicht und erklären es durch einen anderen Bösewicht. Und ach, genau. Und wenn deine Mutter scheiße ist, wirst du auch scheiße. Danke, Disney. Wir machen Werbung. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Ich weiß, da steht Kion Plus. Das tut mir leid, das haben wir vorhin übersehen. Wolltest du noch was hinzufügen?
Nein, nein.
Wir sagen nichts mehr. Du hast das letzte Wort gehabt, du sollst es haben. Wir gehen zum nächsten Thema.
Ja. Die News.
Hört mich brüllen. Amazon kauft MGM für 8,45 Milliarden Dollar. Es wird einen neuen geben. Henry Cavill soll der nächste Highlander sein. A Thief's End? Neues Uncharted-Bild wirkt nicht wirklich wie Uncharted. Minimal auf Erfolgskurs. Fast and Furious 9 räumt in 8 Ländern ab. Ihr seid so abgrundtief optimistisch. Predator 5 steht in den Startlöchern.
Habt ihr daran geglaubt, dass es nochmal einen Predator-Film geben wird?
Nö.
Also aber nach dem letzten.
Kommt ja alles alle 10 Jahre wieder, oder?
Ja, aber das wird ja. Also, sie nennen ihn offiziell jetzt 5. Ne? Also.
Dann haben sie den letzten von, wie hieß er noch?
Predator Upgrade?
Nein, ich meinte der Regisseur.
Shane Black.
Von Shane Black, dann haben sie den mit reinbezogen, oder?
Fühlt sich für mich so an, ja. Hm. Und es soll hier um eine Comanche. Frau gehen, die Tochter des Häuptlings, ihr Bruder ist der angehende oder soll der nächste Häuptling werden und sie zieht wohl den Stammeszorn auf sich, weil sie eben eine ebenfalls eine Ausbildung als Kriegerin absolviert, was sie normalerweise nicht darf und plötzlich steht dieser Comanche-Stamm wohl vor einer tödlichen Bedrohung aus dem All. Und das
soll in der heutigen Zeit?
Nee, das soll zu einer Zeit spielen, als noch keine Einwanderer einen Fuß oder Europäer einen Fuß auf amerikanischen Boden gesetzt haben.
Also ist es ein Prequel quasi, weil das müsste ja dann vor allen anderen spielen.
Prequel
oder?
5.
Ja.
Oh, gut. Cool. Also öfter mal was Neues.
Ja. Und die junge Dame, Frau Midthunder, die kennt man aus Legion unter anderem. Ja, die hat jetzt die Hauptrolle übernommen.
Ja, cool. Ja.
Das ist noch kein.
Nein. Das ist ein Zusammenschnitt aus dem ersten Film.
Aber sehr gut gemacht. Besser als die Dalmatina.
Ja, besser als die Dalmatina. Würde ich auch sagen.
So, weiter geht's.
Würde ich auch sagen. Finde ich ja schön, dass du noch mal so zu später Stunde Einsicht zeigst.
Das war keine Einsicht. Das hätte ich hier nochmal ganz klar betont.
Come on, wir haben schon bessere Hunde gesehen.
So.
Yeah. Fast and Furious 9 ist in gerade mal 8 Ländern gestartet und hat aber schon über 160 Millionen Dollar eingespielt.
Ich glaube, in China alleine 142
oder 124 oder so. Ja, und gerade auch in den IMAX-Kinos nochmal richtig.
Guck mal das Plakat an. Was ist denn mit den 10 von Vin Diesel passiert?
Naja, die gucken immer alle so grimmig. Wir haben gesagt, wir.
Das ist ja geil. Habt ihr den da alt? Ach, das ist ja cool. So ist das ein cooles Plakat.
Bisheriger Pandemie oder Corona-Hit, sag ich mal, war ja Godzilla vs. Kong mit 122 Millionen Dollar. Und der hat jetzt 162,4 Millionen Dollar auf der Uhr. Und ist, wie gesagt, ja, in China, Korea, in Teilen Russlands, also noch nicht vielen Ländern gestartet. Und jetzt kann es ja eigentlich nur noch besser werden. Ne?
Ja, du.
Aber ist man irgendwie gar nicht mehr, also unser eins ist das gar nicht mehr so gewohnt, dass der Film jetzt halt irgendwo auf der Welt schon läuft und wir den noch gar nicht gesehen haben. Also es ging mir neulich so, da habe ich gelesen, so erste Kritiken zu Fast and Furious 9 sind raus. Und das hat mir wieder auf den Bildschirm gebracht, der kommt ja auch hier bald. Ja. Also das
Wann
war
ist
wirklich
denn der?
So.
Juli.
Nee. Ja, im Juli, genau. Und das war wirklich so ein Erweckungsmoment für mich, zu realisieren, ja, verdammt, das wird wahrscheinlich so wie einer der ersten großen Filme sein, die wir alle sehen können. Und deshalb freue ich mich auf den auch. Unnormal. Also ich bin überhaupt kein Fast and Furious Fan eigentlich, aber jetzt auf einmal, das ist wieder so, das ist wieder das große, bombastische, blöde Kino.
Ich freue mich auf alle Filme, glaube ich, egal.
Ist sehr einfach gerade einen Moment. Wirklich,
immer vor Cruella kommt jetzt noch. Also.
Würde ich auch sagen, nicht die Bilder für die große Leinwand bei Cruella.
Scheiße, jetzt habe ich das wieder angestoßen, das Thema. Ich Idiot. Also Fast and the Furious, ich freue mich auch drauf.
Aber ich glaube, noch größere Erfolgschancen rechnen sie ja dem neuen James Bond zu, der jetzt im September starten soll. November?
Ja, ich dachte, November ist das wieder.
Ich habe keine Ahnung mehr.
Ich dachte, dass er sogar wieder in den November gerutscht ist.
Oh Gott, nochmal später. Aber 30. September war ich jetzt.
Ach so.
30. September war jetzt das, was ich als letztes gelesen hatte. Okay.
Also wir wissen es nicht, wie Antje sagt, das kann
sich ändern. Es ist aber bestätigt worden von Herrn Wilson und Frau Broccoli, dass da auf jeden Fall ein Kinostart angestrebt wird und eben nicht ein Amazon-Direktstart, wie jetzt vielerorts irgendwie gerätselt wurde. Nachdem
ja, ich meine, Amazon hat ja selber Interesse daran, auch noch mal die 8, Kino aus
8,45 Milliarden Dollar für MGM, für ungefähr 4.000 Filmtitel und nochmal 17.000 Serien.
Ja, aber überleg mal, wie viel für Disney hat 70 Milliarden gezahlt für 20th Century Fox?
War das 70?
Ui.
Oder auf jeden Fall weitaus mehr als das.
Aber ich glaube, da hinge noch ein bisschen mehr dran, ne?
Ja, das kann gut sein. Also ich muss sagen, das war a long time in the making, ne? Also irgendwann hätte irgendjemand sich MGM, glaube ich, geschnappt.
Ich meine, MGM läuft ja seit Jahren nicht mehr rund. Also dementsprechend war das nur eine Frage der Zeit, bis der von irgendjemand, also bis die Firma von irgendjemand wieder geschluckt wird. Und es war, glaube ich, auch nicht das erste Mal, dass die Firma fusioniert hat oder so.
Und ich bin ganz optimistisch dadurch, dass es ja jetzt an Amazon Prime ging, weil Amazon noch, man weiß ja nicht, wie lange das noch so ist, aber Amazon hat ja bisher sämtliche Filmproduktionen, hat immer auch am Kino festgehalten. Wenn man sich mal so anguckt, was die in den letzten Jahren alles produziert haben, auch Sachen wie, keine Ahnung, Elvis und Nixon, der nie mit Amazon Prime in Verbindung gebracht wurde, Suspiria, The Big Sick, das sind alles Sachen, die haben immer zum Beispiel, das sind alles Sachen, die immer auch ins Kino gebracht haben. Und jetzt kann man sagen, ja, aber Netflix ja teilweise auch. Die haben nur die Sachen ins Kino gebracht, wo sie dachten, es gibt bestimmt einen Filmpreis dafür. Deshalb sehe ich momentan Amazon Prime noch so ein bisschen mehr als die Firma an, die noch ein bisschen am Kino festhält, im Gegensatz zu anderen.
Also man muss sich ja mal überlegen, warum machen die den Schritt, ne? Ist ja ganz logisch. Also die brauchen Inhalte, die brauchen auch gute Inhalte, ne? Und wenn das für den Konsumenten, also für uns bedeutet, wir können auf diese MGM-Inhalte auch zurückgreifen über Amazon, ist doch geil. Und ich sehe es auch so wie Antje. Ich glaube, dass sie auch weiterhin an der Produktion festhalten. Wenn du dir mal überlegst, dass ja, ich glaube, Netflix und Amazon haben ja, glaube ich, für die Streaming Rechte von dem neuen James Bond mitgeboten, als es wieder darum ging, wann der veröffentlicht wird. Und ich glaube, da war ja eine Summe von 500 Millionen oder sowas im Raum. Also die wissen ja selber, wenn die den rausbringen im Kino, ne, dann verdienen die da über eine Milliarde mit. Also gehe ich jetzt mal easy davon aus, wenn alle Kinos wieder aufmachen. Nummer eins, und dann packst du das bei dir noch in die Videothek, in die Bibliothek, in den Streamingdienst, dann machst du da, also wertest du ja das komplette Ding auf. Also insofern glaube ich auch, dass sie am Kinofenster festhalten werden. Und man muss ja sagen, zum Glück ist MGM nicht jetzt auch noch in Disney gegangen, weil das wäre dann irgendwann auch absurd.
Ich glaub, das wäre, glaube ich, auch irgendwann nicht mehr gegangen, oder?
Nee, ich glaube, kartellrechtlich nicht. Aber also wir müssen uns, glaube ich, damit anfreunden, dass diese Gruppierung, ne, also kleiner werden und die Firmen größer. Also ich glaube, das ist der Lauf der Zeit, ne?
Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe mich gefragt, was passiert denn jetzt mit dem MGM-Channel bei Amazon Prime?
Der ist ab sofort wahrscheinlich frei verfügbar.
Das wäre nämlich das Geile, wenn der ab sofort frei verfügbar wäre. Das wäre richtig cool, was ich aber nicht glaube. Ja? Und ich glaube, das hat auch noch ein bisschen Zeit, bis das alles greift, ne? Also bis wirklich jeder Titel dann bei Amazon unter Dach und Fach ist.
Sie wären ja doof, nicht auf die Kinoexpertise von MGM zurückzugreifen.
Ja, aber vielleicht erscheint dann halt sowas wie Call Me By Your Name in Zukunft dann als MGM-Film einfach.
Ja.
Also ja, Sachen, die sie heute halt dann produzieren, halt unter Amazon Prime Films. Vielleicht wird's dann eine Amazon Prime Films MGM-Koproduktion oder so.
MGMA. Oder, nee, MGMB. Ah nee, Bezos ist, glaube ich, auch nicht mehr Amazon, ne?
Doch.
Doch? Warum nicht?
Nee, was hat sie nur scheiden lassen.
Aber
Bill Gates hat nichts mehr zu sagen.
Aber Bezos hat sich doch auch von irgendwas getrennt, oder? Der hat schon irgendwas abgeschlossen.
Von seiner Frau.
Nur von seiner Frau?
Ja, das war doch Bill Gates.
Der hat sich auch von seiner Frau getrennt und Jeff Bezos auch.
Was ist da los?
Ja, aber hat Bezos nicht auch noch irgendwie...
Vielleicht hat er sich das aus der Portokasse selber gekauft, das MGM-Studio. Das wissen wir alle nicht.
Ja, aber es wäre dann geil. MGMB.
Ja.
Na gut. Sind wir gespannt, was da kommt. Aber Schwarzmalen müssen wir, glaube ich, jetzt noch
nicht, oder? Nein, würde ich auch erstmal nicht.
Es sei denn, die sagen halt, vielleicht kaufen die auch noch eine Kinokette und ballern dann da ihre ganzen Filme rein. Das kann ich mir vorstellen.
Und dann kauft Netflix die andere Kinokette?
Genau, und ballert da ihre Filme. Ja. Naja, gut.
Klingt super gesund alles.
Aber vorher ballert uns noch mal Henry Cavill sein Schwert um die Ohren.
Eieieiei. Also hoffentlich. Ich bin ja mal gespannt, was The Witcher 2 macht. Aber ich bin Highlander, der erste mit Christopher Lambert, ne?
Ich liebe ihn.
Ich liebe diesen Film, ne? Immer noch. Also das ist zum Beispiel auch einer, der zeitlos altert.
Nein, das glaube ich nicht.
Doch.
Aber das ist einer, den hat man so oft gesehen, dass man das Altern irgendwie... Also das würde ich eher sagen. Also da sind schon ein paar... Ey, alleine beim Endkampf.
Beim Endkampf, klar bist du das. Wenn du dann die Kabel hinten am Rücken siehst und so.
Okay. Ja? Okay. Vielleicht bin ich auch nur alt und sehe das nicht mehr. Aber also ich hoffe, also ich weiß ja nicht, soll es ein Remake werden, eine neue?
Wenn ich es richtig verstanden habe, ein Reboot.
Der kompletten Serie.
Ja.
Also von dem man
also eigentlich ja auch
Film
nichts.
Sich angucken kann. Ja. Aber hier, wie hieß der Darsteller der Serie nochmal, Highlander? Gab's doch auch.
Es gab, glaube ich, 3 oder 2 Serien.
Wie hieß denn der? Egal.
Aber du meinst der auch bei Highlander Endgame, glaube ich, hieß der. Der hieß tatsächlich Endgame. Ja. Mitgemacht hat. Ja. Der neben Christopher Lambert, ich weiß den Namen aber auch nicht mehr.
Aber der, ja, und Kogan und so. Ja, okay, aber du, Henry Cavill.
Chad Stahelski führt Regie. Der eine von den beiden John Wick-Machern. Ja. Und also, ich hoffe, ich meine, es geht darum, dass man die Köpfe abtrennt. Ja, ich hoffe, die werden sich da nicht zurückhalten. Ich hoffe, das wird ein bisschen auch mit Finesse inszeniert, sage ich mal, mit ein bisschen Kampfchoreografie, weil da muss man auch sagen, ist der Highlander sehr spärlich, der Alte.
Ja, ich meine, Christopher Lambert mit seinem Trenchcoat und Silberblick und dem Samurai-Schwert.
Ja, ich fand das schon geil im Park.
Ja, ich fand es super.
Ja. Ja, und ja, die Frage wird halt sein, nehmen sie die alte Musik von Queen nochmal? Kannst du einen Highlander ohne die Musik von Queen eigentlich machen? Oder greifen sie auf was Neues zurück? Ich weiß es nicht, aber eigentlich wäre es ja geil, wenn sie nochmal die Queen-Dinger rausballern, oder? Vielleicht so ein bisschen aufgepeppt oder ein bisschen...
Alter Soundtrack.
Ja. Gut, ich weiß nicht, Uncharted, ja, habt ihr das Bild gesehen, kurz noch? Das ist das neue Bild von Uncharted, oder es kam jetzt raus. Und das Internet zeigt sich nicht wirklich zufrieden ob der Erscheinung von Mark Wahlberg. Denn er soll Sully spielen, so eine Art Mentorin von Nathan Drake. Und der war schon selbst in der Jugend von Nathan Drake dafür bekannt, dass er eher ein bisschen Bauch hat, mit Hawaii-Hemden und Zigarre im Mund durch die Gegend rennt und halt so einen Oberlippenbart hat. Und das ist das Instagram-Profil von Mark Wahlberg, der ständig irgendwelche neuen Bilder von sich postet und man überhaupt nicht weiß, was ist denn jetzt die Ansage so, ja? Also, in der Mitte, das wäre Sully. So würde die Spielfigur auch wirklich aussehen. Aber links und rechts.
Aber nun sieht Mark Wahlberg auf dem Bild eben auch sehr, sehr, sehr jung aus. Vielleicht ist das eine Rückblende oder so. Also da dachte ich auch gerade mein erster Eindruck, das sieht aber nicht aus wie Mark Wahlberg jetzt gerade, oder nicht?
Ja, da würde ich dir im Prinzip recht geben, aber dieser Nathan Drake, den wir hier sehen, der soll ja schon eine junge Version von dem sein, die wir in den von den Spielen her kennen. Ja?
Aber muss dann die Figur von Mark Wahlberg nicht auch jünger sein?
Die ist auch jünger, aber, und das haben wir auch anhand der Spiele schon gesehen, war die halt auch schon damals, hat die schon Pornobalken gehabt, Zigarre geraucht und ein Faible für Hawaii-Hemden gehabt.
Es ist ein Foto. Vielleicht ist es ja zielgerichtete Provokation.
Aber vielleicht. Vielleicht ist es das, um Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist natürlich immer wieder
auch manchmal gerne, ne?
die Krux der heutigen Zeit. Denn über so ein Bild regen sich die Leute auf, über so ein Bild, das reißt du rum bei deinen Freunden. Oh, guck dir das an.
Sieht aus wie nachts im Museum.
Ja. Oder Vermächtnis der Tempelritter.
Oder so, ja.
Musste ich auch dran denken.
Eine Cage, oh Gott, ja.
Also anhand dieses Bildes muss ich sagen, sieht es jetzt noch nicht wirklich nach Uncharted aus, sondern wie jedes x-beliebige Action-Abenteuer. Aber ich bin weiterhin guter Dinge, dass dieser Film vielleicht doch noch recht spaßig wird. Ich will doch nur so ein bisschen Indiana Jones-Gefühl noch mal spüren. Mehr will ich doch gar nicht.
Kriegst du.
Ja. Gut. Vielen Dank.
Sehr gerne. Beiden.
Gerne.
Nächste Woche Cruella bei mir, ne? Und ansonsten vielen Dank da draußen fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem von uns hier vorgestellten Film haben und natürlich auch mit dem Programm von Rocket Beans. Und ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche oder bei der nächsten Gelegenheit. Tschüss!
Tschüss!
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.
Diese Folge Kino Plus wurde dir präsentiert von Fio und dem Fio Premium Abo.